Herzlich willkommen bei Bücherfeiern, dem Podcast für alle, die Bücher lieben. Wir haben die Weihnachtsausgabe übrigens, hallo, hallo da draußen, für alle, die Bücher lieben, die an keiner Buchhandlung vorbeigehen können, ohne hineinzugehen, jetzt sowieso, denn die sind ja alle so wunderschön weihnachtlich und festlich dekoriert. Und für alle, die mit einem Koffer voller Bücher ans Meer fahren und mit ganz vielen Koffern zurückkommen. Das geht mir so und das geht auch meinem Gast so. Und die, die so ein bisschen auf Instagram und im Internet und auch in meinem Frauennetzwerk Kreativ am Fluss unterwegs sind, denen fällt bestimmt schon was ein zu dem Stichwort, ich muss jetzt hier mal auf die Flasche gucken, Engelchenlikör. Das ist jetzt so der erste Tipp, der sieht ganz schön aus. Und der zweite Tipp, der steht auch vor mir, der heißt nämlich Adventskalender der guten Gedanken. Und beides macht eine ganz wunderbare Frau, die ich heute eingeladen habe. Und die heute hier mit mir sitzt. Wir sind also wirklich zusammen im Podcast-Studio. Allein das ist schon ein Festtag wert. Und das ist die tolle Sabine Güllich. Hallo Biene, schön, dass du da bist.
Hallo, ich freue mich sehr.
Ich freue mich auch total, dass das geklappt hat und dass du aus Köln hierher gekommen bist, weil diese ganzen Videokonferenzen, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber es geht einem manchmal auch so ein bisschen schon auf den Keks, ne?
Absolut. Ja, das stimmt. Es ist einfach viel schöner, wenn man sich gegenüber sitzt und in die Augen gucken kann. Das ist schon was anderes, als wenn man immer beim Bildschirm schauen muss, gucke ich jetzt oben in die Kamera oder schaue ich auf den Bildschirm, also aufs Gesicht. Und ja,
so. Genau, und muss man die Haare nachfärben oder sitzt wieder irgendwas nicht. Genau, und dann zuppelt man da an sich rum. Es pflegt auch so ein bisschen den Narzissmus und ich gucke lieber dich an, als mich da die ganze Zeit.
Das kommt noch hinzu.
Und ihr habt auch Glück, die Technik ist dann auch ein kleines bisschen besser. Ich hoffe das. Der Max sagt das jedenfalls, mein Technikingenieur hier im Haus. Also, liebe Sabine, wir stellen dich mal kurz vor. Ich weiß gar nicht, das habe ich jetzt vorher mit dir nicht abgesprochen, ob ich das sagen darf, aber für mich bist du eine der allerersten Influencerinnen, als man noch gar nicht wusste, dass es das gibt und als man es wahrscheinlich auch noch gar nicht so genannt hat. Würdest du das, darf ich das so sagen?
Darfst du so sagen, wobei ich mich selber ja immer nicht als Influencerin bezeichne, weil ich ja eigentlich tief in meinem Herzen eine Bloggerin bin. Also ich habe angefangen zu bloggen, da gab es noch kein Instagram und kein Facebook und keine Impressumspflicht und kein, also das Wort Influencer gab es wahrscheinlich auch noch nicht mal. Und deswegen sage ich eigentlich immer, dass ich Bloggerin bin, weil das wirklich mein Herzstück eigentlich ist. Aber parallel mache ich natürlich auch Instagram, Facebook, alles, was dazu gehört.
Genau, und du bist also auch eine der ersten Bloggerinnen. Auch das trifft bei dir zu und du hast einen fantastischen Blog, der heißt waseigenes.com.
Ja.
Das hat ja auch schon wieder einen Bezug, ist mir jetzt aufgefallen, denn es gab ja gerade dieses große Loriot-Jubiläum und daher kommt wahrscheinlich auch der Name, oder?
Ganz genau, ja. Also ich habe im November, Dezember 2007, das heißt, morgen wird mein Blog 16 Jahre alt.
Auch das noch?
Ja.
Ach, wir haben ja, wir müssen so viel trinken gleich.
Genau. Auf jeden Fall habe ich im November oder Dezember 2007 habe ich im Internet was gesucht, bin zufällig auf einen Blog gestoßen, einer Schweizerin, fand den ganz spannend und faszinierend, bin da hängen geblieben, habe dort ganz viel gelesen und in den nächsten ein, zwei Tagen habe ich den immer wieder aufgerufen und dann habe ich irgendwie gedacht, ich will das auch. Ich fand das so toll, die hat recht persönlich geschrieben, ich fand diese Kommentarfunktion so toll und die hatte auch verschiedene andere Blogger dort verlinkt, sodass ich dann von ihr auf andere Blogs gekommen bin. Und dann habe ich ein paar Tage später versucht, selber einen Blog zu errichten, in dem ich eigentlich eine Webseite versucht habe umzubauen. Ich habe damals schon so ein bisschen, also war schon affin für Internet und Webseiten und habe dann aber festgestellt, dass ich nicht in der Lage bin, so eine Kommentarfunktion zu programmieren und habe dann gesagt, okay, jetzt muss ich doch bloggen. Nee, sowas kann ich nicht. Und dann bin ich auf die Webseite von Blogspot oder Blogger gekommen damals. Es war von Google eine Seite und dort konnte man sich kostenfrei einen Blog einrichten und das habe ich gemacht. Und ich saß an diesem Schreibtisch und über meinem Schreibtisch hing eine Postkarte von Loriot und da ist mir eingefallen das Jodeldiplom, der wunderbare Sketch mit Evelyn Hamann, wo sie am Ende gefragt wird, warum sie denn dieses Jodeldiplom macht. Und sie sich natürlich schon über diese Frage aufregt, als Frau, ne?
Genau.
Möchte sie.
Dann habe ich auch mal was Eigenes.
Richtig. Ja. Und so ist mir was Eigenes eingefallen und dann habe ich meinen Blog was Eigenes genannt.
Also wenn es eine Frau auf der Welt gibt, die auch das Jodeldiplom hat, dann bestimmt du, weil du über ganz viele Dinge bloggst. Das müssen wir jetzt noch erklären. Also das was Eigenes ist nicht nur das Jodeln bei dir, sondern es ist das Kochen, es ist das Lesen, so kommen wir hier heute zusammen, es ist auch Reisen eigentlich auch, so ja, ein bisschen wegen. Am Rande.
Ja. Genau, also angefangen hat es eigentlich als, also ursprünglich wurde ich tituliert als DIY-Bloggerin, also Do-It-Yourself, weil ja. ich eben auch gerne nähe und habe dort auch genähte Teile gezeigt. Ich hatte damals noch einen Davanda-Shop, ich habe Schminktäschchen genäht und verkauft. Ich habe selber genäht und auch ein bisschen gebastelt, aber eben immer mehr genäht. Und mit der Zeit ist es aber mehr zum Foodblog geworden, mein was eigenes Blog, was so ein bisschen der Corona-Zeit geschuldet war, weil wir da alle zu Hause waren okay. und viel gekocht und gebacken haben und die Leute auch danach gesucht haben natürlich. Und heute ist es, oder es war schon immer so, ich sage immer, ich habe einen Gemischtwarenladen. Ich habe keine Nische, ich habe keinen klassischen Foodblog. Ich teile gerne, wenn ich ein gutes Buch gelesen habe, Reisen, nur in Anführungsstrichen, wenn ich mit der Familie unterwegs bin und wir besichtigen eine schöne Stadt, habe ich immer das Handy oder die Kamera mit, mache Fotos und berichte da anschließend im Blog drüber, aber jetzt nicht über unsere privaten Reisen an sich. So.
Ja.
Natürlich, wie gesagt, Rezepte, hin und wieder auch mal was Genähtes. Mein 12-von-12-Posting, mein
Monat. Das wollte ich gerade sagen, oh, ja. Genau. Ne? Es gibt einmal im Monat, gibt es dann deine 12 Fotos und genau. einen Bericht dazu. Das, wie heißt das, 12-von-12?
12-von-12, genau. Das ist eine Aktion, die ist, glaube ich, mal in England gestartet. Und ich mache das seit Beginn, seit 2008, glaube ich, habe ich damit angefangen. Gibt es immer, in jedem Monat, am 12. eines jeden Monats, gibt es 12 Bilder von meinem Tag. Mhm. Wenn wir nicht gerade weg sind
oder im Urlaub sind. Die gucke ich total gerne.
Ja. Genau, das ist immer so eine ganz unprätentiöse Tagesreportage, so ein bisschen. Da werden die Fotos von mir auch nicht groß bearbeitet. Das ist so sehr persönlich und nah.
Einfach. Aber so ist im Prinzip auch der ganze Blog, so empfinde ich den, als sehr... weiblich, weit und breit und alles, was so das Leben ausmacht, ja. ist da drin. Deswegen mag ich den auch so gerne. Und Stichwort Influencerinnen. Ich sehe gerade, wir haben beide heute unsere Weihnachtsohrringe angezogen. Die könnt ihr nicht sehen, aber wir machen nachher noch ein Foto. Ich hoffe, wir denken dran. Und dann könnt ihr die sehen auf Instagram und Facebook und wo überall. Und auf deinem Blog bestimmt auch dann. Genau, bei dem Monatsrückblick. Ja, jetzt fangen wir an. Wir müssen aber erstmal anstoßen. Haltet euch fest, zum ersten Mal hat ein Gast das Getränk auch noch selbst gemacht und mitgebracht. Das ist nämlich der Engelchenlikör. Was ist denn da drin?
Der wird gekocht aus weißer Schokolade, Zucker, ein Ei, Sahne und Amaretto. Und schmeckt einfach köstlich.
Was Leichtes, Leute.
Ja, was ganz Leichtes. Ja? Es ist wie ein kleines
so blink, Distiller blink. Sozusagen. Ich habe hier extra so die Kristallgläser von der Oma. Warum klirren die denn nicht so
die
richtig?
Sehr schön, nochmal.
Von der Oma raus. Gut, ja. passt nicht so richtig viel
Wir
rein,
haben die
aber.
Zu voll gemacht.
Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Ihr müsst das nachkochen.
Mhm.
Das ist wirklich Engelchen.
Mhm.
Oh, jetzt gibt es erstmal eine 10-minütige Pause. Leute, das ist wie so ein Gefühl. Wie wenn man sich mit so einem 5 Liter Vanilleeis auf die Couch setzt und ja. Weihnachtsfilme guckt.
Genau so.
So, ihr Lieben, wir legen jetzt los mit den ersten Büchern. Denn ihr habt es gehört, die Biene ist auch Buchbloggerin und hat ganz tolle Titel dabei. Und was man auch dazu sagen muss, wir haben uns eigentlich auch, gut, wie sollte es anders sein, über die Bücher kennengelernt. Denn unser Debütroman von Steffi und mir, Das Jahr des Rehs, darüber hat sie eine Rezension geschrieben und hat den gebloggt und hat dann, glaube ich, eines Morgens sogar uns eine E-Mail geschrieben. War ja. das so oder haben wir geantwortet? Ich glaube, du hast uns geschrieben.
Ich habe euch geschrieben, glaube ich, und ich bin mir nicht sicher, ob ich euch erst geschrieben habe und wir uns dann in der Buchhandlung in Nippes kennengelernt haben.
Danach, ne? Genau,
genau.
Ja, genau.
Genau, das Buch, ich weiß gar nicht, wie das zu mir kam. Ich glaube, ob ich es geschenkt bekommen habe, bin ich mir nicht sicher. Auf jeden Fall habe ich es gelesen, fand es super toll. Ganz, ganz großartig. Ich habe darüber in meinem Blog geschrieben. Dann schrieb mich eine Freundin aus der Eifel an, die das Buch auch gelesen hatte und auch so begeistert war und sagte, du, die beiden Autorinnen, die Stefanie und die Ursula, sind in
Bonn.
Köln. Ja, wir also. Sind in Köln-Nippes in der Meierschen Buchhandlung und haben dort eine Lesung. Lass uns Tickets buchen, wir fahren dahin. Und das haben wir gemacht. Und dann habe ich euch anschließend angesprochen und so sind wir, meine ich, das erste Mal in Kontakt getreten. Und genau. wir haben uns zumindest das erste Mal kennengelernt. Selbstverständlich habt ihr auch mal das Buch natürlich auch signiert. Das war 2015, Köln 2015.
Ach, quasi gestern.
Ja, ganz genau.
Genau. Und ich weiß noch, dass du auch gesagt hast, das Buch ist für mich, denn ich heiße auch Biene.
Genau.
Und in dem Buch gibt es ja zwei Protagonistinnen und eine davon heißt Biene. So
und
war der Kontakt.
Bella, genau.
Genau.
Ja. Und das ist einfach
jetzt
so ein schönes Buch und ich habe es seitdem schon ganz oft verschenkt.
Das finde ich schön, das freut mich. Und ich habe es nämlich jetzt auch kurz, bevor wir uns getroffen haben, nochmal rausgeholt. Das passiert mir ganz selten, weil ich irgendwas rausgesucht habe, und gedacht habe, ich habe das schon mal irgendwo geschrieben, so einen bestimmten Gedanken. Manchmal hat man das, dass man ähnliche Sachen nochmal formuliert. Ja. Und dann habe ich da was nachgeschaut und dann habe ich mich so reingelesen und dachte, ach, war schon schön damals.
Ja. Es hat
genau.
einen Zauber.
Es hat einen Zauber, ja. genau. Und dass du hier bist, hat auch einen Zauber. Und du hast ein zauberhaftes, erstes, altes Buch mitgebracht. Und das sieht jetzt wirklich schon ein bisschen älter aus.
Ein ganz, ganz altes Schätzchen. Und zwar ist es Die Nebel von Avalon.
Ach.
Das habe ich als das alte Buch ausgewählt.
Das ist schön.
Ich habe lange überlegt, das fällt einem ja nicht leicht.
Nee.
Ich bin immer wieder vor diesem Bücherregal auf und ab gelaufen und habe überlegt, bevor ich die Nebel von Avalon gelesen habe, habe ich die Feuer von Troja gelesen. Schuld ist hier meine Geschichtslehrerin Frau Haberstroh.
Die auch ein bisschen Loriot. Ja,
die hat uns damals diese Bücher, die hat uns auch verdonnert, wir mussten Desiree lesen. Nein, wir sollten es lesen. Das war ja damals die, ich glaube, die Geliebte von Napoleon oder die erste Freundin.
Okay.
Oder das Buch habe ich sogar auch mitgebracht. Auf jeden Fall die Nebel von Avalon. Wenn ich ganz ehrlich bin, ich kann das gar nicht mehr so genau wiedergeben, was da drin war. Ich weiß, es ist die Artus-Saga. Es ist aus der Sicht seiner Halbschwester Morgaine, glaube ich, geschrieben worden damals. Und es geht ja um den Untergang Avalons, was eine heilige Insel war, auf der keltische Prinzessinnen lebten. Und es geht um Intrigen und um Liebe und auch ganz viel um Frauen natürlich, weil es eben aus der Sicht der Frauen beschrieben wurde und eben nicht aus der Sicht der Ritter und der Männer. Lancelot, der Ritter, kommt zum Beispiel auch drin vor. Und Gwenifer, die Ehefrau von Artus, die ja die Geliebte, die heimliche Geliebte von Lancelot war. Und das war, glaube ich, der Einstieg, also dieses Buch war für mich der Einstieg in historische Romane, die ich ganz, ganz viel gelesen habe. Irgendwann war ich dem überdrüssig, also ich habe dann, irgendwann wollte ich gerne lieber in die Gegenwart dann, aber ich habe in den Jahren, also als ich es gelesen habe, meine Ausgabe ist von 1993, habe ich wahnsinnig viele historische Romane gelesen.
Du, die waren aber doch auch Topseller, glaube ich. Also ich sehe wirklich, ich habe es jetzt nicht gelesen, aber ich weiß, dass das überall lag auf allen Büchertischen und wahrscheinlich auch Platz 1 war. Und genau.
Ja, bin ich mir auch sicher. Also es gab ja auch Nachfolger. Ich glaube, ich habe sogar alle drei Teile gelesen. Es gab dann noch Die Wälder von Albion und ich weiß gar nicht, wie das dritte heißt, wenn es eins gibt. Auf jeden Fall bin ich dem komplett verfallen. Und diese Marion Zimmer Bradley, die Autorin, die schreibt halt einfach toll. Also soweit ich weiß, lebt die nicht mehr. Die Erstausgabe ist auf jeden Fall von 1987, habe ich extra mal alles nachgeguckt. Und das gibt es gar nicht mehr zu kaufen.
Das wollte ich nämlich fragen. Ja. Gibt es die noch?
Wahrscheinlich nur im Antiquariat. Also dieses Buch hat 1115 Seiten und kostete damals 19,90 Mark. Genau.
Ein Schnapper ist auch ganz schön dick.
Ja.
Aber eigentlich, finde ich, würde es auch in die Zeit jetzt passen, ne? Mit diesen, es ist ja auch so ein bisschen mystisch. Genau.
Ja, total.
Also irgendeine entdeckt die bestimmt wieder und legt die neu auf. Vielleicht, wenn jetzt dieser Podcast gehört wird.
Ja, sollte man eigentlich nochmal lesen. Also ich
finde
diese Ausgabe, die Seiten sind ja auch schon ganz, ganz gelb und vergilbt. Und ich habe früher auch immer die Angewohnheit gehabt, das habe ich mit der Zeit aufgehört, reinzuschreiben, wann ich sie bekommen habe. Und hier steht eben auch noch drin, Weihnachten 1993 habe ich das geschenkt bekommen.
Das ist aber auch mal ein guter Tipp, finde ich. Also ich schreibe immer noch in die Büchereien Widmungen zum Beispiel. Mhm. Manchmal ist man so ein bisschen zögerlich und denkt, haben die das schon und so. Oder jetzt zum Beispiel, mein Mann hatte kürzlich Geburtstag, dann habe ich ihm was geschenkt und dachte, da können aber auch andere drauf kommen.
Ja.
Und sagte dann, du Schatz, wenn es jetzt sonst keiner schenkt, dann schreibe ich noch was rein. Genau, ja. Weil das finde ich dann schön, dass man irgendwie den Bezug hat und weiß, von wem war es und so. Und das finde ich aber auch eine gute Idee, wenn keiner was reingeschrieben hat, dass man selber schreibt Weihnachten und Geburtstag. Genau. Von Tante Emmy.
Also Weihnachten 93, was war das Christkind? Das muss ein
bisschen. Das Christkind hat das gebracht,
genau.
Ach toll, und da sehe ich dich unterm Weihnachtsbaum, passt ja auch wieder in die Weihnachtsfolge.
Absolut.
Dann hast du wahrscheinlich unterm Baum schon direkt angefangen.
Auf jeden Fall, ja, das weiß ich noch, ja.
Hast du noch mal reingelesen?
Ja, ich habe den Prolog gelesen.
Das Weil manchmal gemacht, ist ja so, dass man reinliest und denkt so, was ist denn das?
Ne? Ja, total. Und ich habe aber den Prolog gelesen und dachte, ich müsste das nochmal lesen. Aber dann müsste ich es mir, ich müsste es mir für einen Reader kaufen. Das ist so klein geschrieben, das schaffe ich nicht mehr. Da brauche ich eine Lupe oder besonderes Licht. Aber das ist schon, das ist toll, definitiv. Ich glaube, ich würde es tatsächlich nochmal lesen und würde es mir vielleicht sogar nochmal, wenn es das gibt, nochmal als Reader-Ausgabe irgendwie besorgen. Das weiß ich gar nicht, ob es das gibt. Das habe ich nicht nachgeguckt.
Also es spricht mich jetzt auch wieder irgendwie an. Ich mochte auch immer gerne diese ganzen Artus-Geschichten und so.
Ja.
Es hat was sehr Mystisches, Magisches.
Ja. Absolut.
Und sag mal, Stichwort Weihnachten, wünschst du dir auch Bücher zu Weihnachten oder magst du es besonders gerne dann? Ich mag es ja auch gern dann nach Weihnachten zu lesen. Ne? Ja. Also wenn dieser ganze Rummel so ein bisschen vorbei ist und ne, diese Verwandtschaftstreffen und dann setzt man sich irgendwie hin und das hat seine Ruhe und also holt die Bücher vom Baum, ja, unterm Baum raus. Ja.
Absolut, also ist bei mir auch so. Ich habe eigentlich bekomme ich oder habe ich immer mir gewünscht und auch immer in den letzten Jahren Bücher geschenkt bekommen und auch immer gerne verschenkt. Meine Schwägerin ist da auch immer so eine Buchfreundin, die mir immer Bücher geschenkt hat. Die hat mir damals die ersten Bücher von Diana Gabaldon.
Hier diese. Keiner ist allein oder wie, ne?
Jetzt fällt mir der Name nicht ein. Das waren diese Saga mit dem Jamie und dieser Frau, die durch die Steinkreise springt.
Ach,
nach Schottland.
Mein Gott, hör auf. Das habe ich ja gerade erst geguckt.
Genau.
Das war Outlander.
Ja, Outlander.
Ja, genau. Die heißen aber anders. Du hast die gelesen alle? Ja. Das sind ja so ganz fette Dinger.
Das sind auch solche fetten Dinger. Aber damals, ja, die habe ich weggefressen.
Leute, ich wollte es euch nicht sagen.
Weihnachten habe ich mich darauf gefreut, dass ich ein, zwei von diesen Büchern bekomme. Ich habe die, das sind, glaube ich, 8 Bände. Und ich glaube, die allerletzten 2, 3 habe ich nicht gelesen. Und habe dann vor Jahren durch Zufall gesehen, dass dies verfilmt wurde.
Und das ist mega.
Und das ist so toll. Ich freue mich immer, wenn es weitergeht. Und das ist auch wirklich...
Das haben wir nicht abgesprochen.
Nein, haben wir nicht.
Steffi, das haben wir nicht abgesprochen.
Es ist tatsächlich, dass ich eigentlich ungerne Verfilmungen von Büchern gucke.
Ja, das
ich
stimmt.
Ich immer wieder enttäuscht bin und denke, nee, das war aber anders im Buch und ich habe mir die Person ganz anders vorgestellt. Ich bin zum Beispiel auch ein großer Fan von Dupin, Kommissar Dupin in der Bretagne.
Die bretonischen, genau.
Und ich habe dann mal in diese erste Folge, der ist ja, glaube ich, für...
Die gucke ich auch nicht so gerne.
Der sieht überhaupt nicht so aus in meiner Vorstellung. Der Dupin hat etwas Übergewicht, der trinkt zu viel Kaffee, der isst unregelmäßig und ich weiß jetzt nicht, ich kann mir den Namen von dem Schauspieler nicht merken.
Aber nee, aber der sieht gut aus. Sicht. Den mag ich gerne, den Schauspieler.
Aber das ist nicht mein Dupin,
aber ich kann das nicht gucken. Aber ich gucke irgendwie auch nicht so gerne.
Die Bücher sind toll. Ich liebe die, lese ich auch fast jeden Sommer mindestens 1. Ich hänge ein bisschen
hinterher. Interessant, ne?
Aber bei Outlander, das wollte ich sagen, das kann man sich auf jeden Fall angucken. Das ist ganz nah,
ganz dran, nah dran an der Geschichte. Ja, das habe ich auch
nah
gemerkt.
Ganz nah an den Büchern. Wahnsinn.
Also, Outlander, kleine Empfehlung von uns am Rande. Könnt ihr lesen und gucken. Wo sind wir jetzt? Jetzt bin ich dran. Ne? Ich habe was Weihnachtliches mitgebracht. Ich habe gedacht, ich fange an mit Weihnachten und höre auf mit Weihnachten. Okay. Und zwar geht es auch so ein bisschen ins Magische. Das ist nämlich von J.R.R. Tolkien. Wird dir was sagen? Das ist ja von Herr der Ringe und Hobbits und so weiter, genau. Und der hat ein Ritual gehabt. Der hatte nämlich 3 oder 4 Kinder, ich weiß jetzt gar nicht. Ich glaube 3. Und hat den Briefe vom Weihnachtsmann geschrieben, jedes Jahr zu Weihnachten und das über 20 Jahre lang. Und diese Briefe vom Weihnachtsmann, die sind erschienen bei Klett-Cotta Hobbit Presse, heißt das dann auch. Die sind auch im Englischen auch bei Hobbit Presse erschienen. Und das sind die Briefe abgedruckt, die noch erhalten sind. Das ist also auch eine Nachfahrin, die das herausgegeben hat. Ich weiß nicht, ob es die Tochter ist oder vielleicht schon die Enkeltochter. Jedenfalls sind die von 1920 bis 1943 geschrieben und der erste an den ältesten Sohn, als er 3 Jahre alt war. Und der hat die auch selber illustriert. Also ich zeige das jetzt hier mal der Biene, wie schön das ist. Und hat die alle selber geschrieben, ne? So wie Stickereien fasst sie das aus. Wunderschön mit Kuvert und mit allem drum und dran. Und der erste, den lese ich euch mal vor, Weihnachtshaus, Nordpol, 22. Dezember 1920. Lieber John, du hast deinen Vater gefragt, was ich für einer bin und wo ich wohne. Also habe ich mich und mein Haus gemalt, extra für dich. Pass auf die Bilder gut auf. Zurzeit bin ich mit einem Sack voller Spielzeug nach Oxford unterwegs und auch für dich ist etwas dabei. Hoffentlich schaffe ich es rechtzeitig. Heute Nacht fällt am Nordpol dichter Schnee. Dein dich liebender Weihnachtsmann. Und der bringt natürlich auch immer die Geschenke. Dann in England in so einem Strumpf sind die ja dann morgens, ich glaube am 25. machen die das auch wie in Amerika. Und da ist dann immer der Brief dabei gewesen. Und da entspinnen sich richtige Geschichten. Also es ist typisch Tolkien. Es gibt dann da Wesen, die da auch mitmachen. Es gibt nicht nur den Weihnachtsmann, es gibt auch Elfen, die haben auch Namen. Und es gibt den Polarbär. Und da ist zum Beispiel ein Brief, der ist dann so ganz dick geschrieben mit so dicker Tatze sozusagen. Da steht dann PS. Der Weihnachtsmann hat es sehr eilig. Er hat mich gebeten, eines seiner magischen Weihnachtsknallbonbons einzupacken. Zieht daran und wünscht euch was, dann geht es in Erfüllung. Entschuldigt bitte die dicke Schrift, ich habe riesige Pranken. Ich helfe dem Weihnachtsmann beim Einpacken, ich wohne bei ihm. Ich bin der große Polarbär. Der ist dann auch gezeichnet, der Polarbär. Und dann gibt es eins, das fand ich auch total lustig. Da hat dann der Weihnachtsmann vergessen, den Brief rechtzeitig abzuschicken. Kann ja mal passieren, ne? Und dann entschuldigt er sich dafür, dass er das nicht gemacht hat. Tut mir sehr leid und ich wünsche euch schöne Weihnachten und so weiter. Und dann kommt auch wieder in der dicken Brankenschrift, bin ich schuld, Polarbär. Und dann kleine, dünne Schrift, ich auch nicht. Ilbereth, das ist die Hauselfin. Ja. Also so, die kommentieren dann immer auch noch die Briefe und das, dann sind die Originalbriefe sind abgedruckt, wie Tolkien die in ganz schöner Krickelkrackel Handlettering-Schrift gemacht hat, gemalt hat fast und die Bilder dazu. Also es ist ein wunderschönes, zauberhaftes Buch und ich habe hier so eine kleine Weihnachtsbibliothek, die ist hier ums Eck in meinem Büro. Die wird immer voller und praller, da liegen die Bücher kreuz und quer und das hatte ich noch nicht und bin immer so ein bisschen da so drumherum scharwenzelt. Kennst du das?
Das kenn ich.
Wenn man so Bücher denkt, so, ach, musst du das haben, musst du es nicht haben. Ich musste es haben, dieses Jahr habe ich es mir gekauft. Es ist allerdings auch schon ist schon länger her. Von 2015 ist jetzt diese Ausgabe und die ursprüngliche ist von, die Erstausgabe ist aus dem Englischen 1976 und ist also für Leute, die gerne Weihnachtssachen lesen oder auch zum Verschenken, finde ich es auch sehr, sehr schön. Es ist eine reiche Tolkien-Welt, also wer das gerne mag, dieses Fantasy-artige und auch dieses, ich finde das auch so schön, dass man so daran sieht, dass dieser Autor sich nicht verleugnen kann, selbst wenn er Briefe an seine Kinder schreibt, ja, sozusagen. Ja. Mhm. Dass der immer sofort in seine Welt verfällt und dieses Oxford lebt auch so ein bisschen auf. Ich war im vergangenen Sommer in England und dann hatten wir da eine Oxford-Führung eigentlich zu J.K. Rowling. Mhm. Und was sie da für Oxford-Anlehnungen bei Harry Potter hat, nämlich ganz, ganz viele, wusste ich auch nicht, war sehr interessant. Also diese ganzen Schulen, die es da gibt, ne, hier, wie heißen die alle, Gryffindor und Hufflepuff und so, das ist so ein bisschen diese Oxford-Welt nacherlebt, denn die Leute, die da studierten, wohnten auch in Häusern und die haben sich auch dann so ein bisschen duelliert, in Anführungszeichen, Sport gegeneinander gemacht und alles mögliche oder wer hat die besseren Abschlüsse und Tolkien hat da eben auch studiert, ich glaube sogar auch gelehrt, lass mich nicht lügen. Lewis war da auch, also das ist wirklich sehr, sehr viele bekannte englische Autoren haben da studiert und waren dann auch diesen Häusern zugeordnet. J.K. Rowling wollte wohl nach Oxford, hat aber keinen Studienplatz bekommen und hat aber diese Oxford-Welt trotzdem beschrieben. Also es war sehr interessant, kann ich auch empfehlen, auch nochmal kleiner Seitenhieb, wer also große Geschenke machen will, Oxford reisen und sowas, auf jeden Fall da so eine Harry-Potter-Führung machen. Ja, das war mein erster alter Tipp, weil schon ein bisschen älter natürlich geschrieben und auch länger erschienen. Und aber es ist ein wunderschönes, zauberhaftes Buch. Ach so, was kostet es? Es ist ein Taschenbuch, 14 Euro. Wie gesagt, ganz, ganz schön gestaltet. Und ja, jetzt geht's weiter.
Und dazu muss ich kurz einwerfen, nicht abgesprochen, aber ich kenne diese Briefe, weil ich tatsächlich ein Buch zu Hause habe. Aber ein ganz anderes, nicht so ein Taschenbuch, was du gerade hier in der Hand hältst. Auf meinem Blog gibt es ein Rezept für Vanillekipferl. Und da habe ich als Fotountergrund, so ein bisschen, um das weihnachtlich zu gestalten, diese Briefe, dieses Buch drunter gelegt. Aber ich muss es jetzt nachschauen zu Hause, wenn ich zu Hause bin, woher das Buch ist. Ich glaube, ich habe das von meiner Tante Resi, Großtante Resi, damals geschenkt bekommen, meine ich, der Tante meines Vaters. Und das ist ein ganz dünnes Buch. Und da sind, glaube ich, nur die Briefe drin. Da sind nicht diese Erklärungen. Bei dir ist viel mehr Text dabei.
Also bei mir sind die Briefe, aber auch die Briefe quasi in richtiger Schrift transkribiert und diese ganzen einzelnen Bilder.
Ja, ja. Und bei mir, glaube ich, bei diesem alten Buch, was ich habe, nicht. Wenn ich zu Hause bin, ich suche es raus, ich mache ein Foto und schicke ich dir.
Das ist ja toll.
Verrückt.
Also das ist sowieso bei diesem Podcast, der hat ja auch so was Magisches, ist mir schon aufgefallen. Ganz viele Dinge, die passieren dann einfach so und die sind so unabgesprochen. Ja. Aber wenn man Engelchen Likör trinkt, ich trinke den übrigens zwischendurch immer mal so ein bisschen. Wenn die Biene spricht, dann kann ich Engelchen Likör trinken. Ich glaube, heute passiert nicht mehr so richtig viel in meinem Büro. Ich bin schon so ganz beglückt an diesem Likör.
Vielleicht.
Aber ihr könnt euch den ja nachmachen. Das ist das Schöne.
Geht dir noch schneller von der Hand, wenn du gleich
das fluppt.
Am Schreibtisch sitzt.
Genau,
Computer.
Ja, jetzt hast du was Neues mitgebracht.
Ein neues
Buch. Bin ich gespannt.
Ganz genau, das habe ich tatsächlich auf dem Reader. Und zwar, ich habe auch da lange überlegt, dieses Jahr habe ich drei, finde ich, ganz tolle Bücher gelesen. Zum einen 22 Bahnen von Caroline Wahl.
Das haben wir hier auch vorgestellt.
Richtig. Ich liebe das auch. Deswegen habe ich es beiseite geschoben, weil ich deinen Podcast natürlich höre. Und deswegen, das weiß ich schon. Das zweite hatte ich die Vorstellung und die Überlegung gehabt, Die spürst du nicht, von Daniel Glattauer. Den kennen viele bestimmt von dem Buch Gut gegen Nordwind.
Genau, wollte ich gerne lesen, das Neue habe es aber nicht getan. Ist
das
es toll?
Das musst du lesen, das ist wirklich, wirklich gut. Richtig gut. Das ist wieder so, also es ist nicht wieder so ein E-Mail-Format, was ich ja sehr gerne mag, wie beim beim Reh, ja, bei eurem Buch oder auch bei Gut gegen Nordwind, aber der schiebt ganz viele so WhatsApp-Nachrichten, so Chatverläufe sind da zwischendurch da drin. Also das ist auch wieder eine ganz tolle Art, wie der diese Geschichte schreibt. Ja. Hat mir richtig gut gefallen.
Sag nochmal, wie heißt das?
Die spürst du nicht, ja, heißt das, von Daniel Glattauer. Aber was ich heute vorstellen möchte als neues Buch ist Lügen über meine Mutter.
Ja.
Hast du das gelesen?
Nein, habe ich nicht gelesen. War das nicht auch auf dem Deutschen Buchpreis?
Ich glaube, ja. Ich
auf der Liste, also irgendwie jedenfalls preisverdächtig.
Lügen, genau, über meine Mutter ist eines von diesen Büchern, was du gerade gesagt hast, wo ich ganz lange drum herum schlawenzelt bin, dass ich immer wieder in den Buchhandlungen gesehen habe und dachte, würde mich irgendwie reizen, aber nee, nimmst du jetzt nicht mit, hast noch genug zu Hause und so. Also ich bin in Hürth Mitglied bei den Lesefreunden, das ist der Förderverein der Stadtbücherei und dort wird in unregelmäßigen Abständen finden sogenannte Lesecafés statt und da war eine Frau, die hat dieses Buch dabei gehabt und hat gesagt, ihr müsst das lesen, ihr müsst das lesen und dann habe ich gesagt, okay, jetzt lese ich es, jetzt kaufe ich es mir und lese es. Und zwar ist das von Daniela Dröscher und die Geschichte, die hier erzählt wird, wird aus der Sicht der sechsjährigen Ela erzählt und die Ela lebt mit ihren Eltern und mit ihren Großeltern in einem kleinen Dorf im Hunsrück in den 80er Jahren. Die Ela liebt Dr. Snuggles und die guckt gerne die Uhlenbuschs. Und
oh, habe ich auch
meine
geguckt.
Welt. Ja. Genau. Genau, also das fand ich ganz, ganz toll. Das hat mich schon total sofort angefixt. Und das beherrschende Thema in diesem Buch ist das Körpergewicht der Mutter. Und das ist wirklich dramatisch, weil der Vater findet nämlich seine Mutter, seine Frau nicht vorzeigbar und nicht standesgemäß. Er meint, das Übergewicht seiner Frau wäre verantwortlich für einfach alles, also dass ihm die Beförderung versagt wird im Job, er kann sie nicht mitnehmen zur Weihnachtsfeier, der soziale Aufstieg gelingt ihm nicht, weil die Mutter, die Frau einfach zu dick ist, die Anerkennung der Dorfgemeinschaft. Und er nötigt sie quasi jeden Morgen auf die Waage zu gehen, sie muss verschiedene Diäten machen, die macht alles durch, was wir Frauen, glaube ich, auch alle schon mal gehört oder kennen, mhm, entweder aus eigener Erfahrung oder von unseren eigenen Müttern, die Kohlsuppendiät und was ist da alles.
Ja, Ananas, also, ja, genau.
Und Elas Mutter ist aber eigentlich eine super patente Frau. Also die hat was im Köpfchen, die ruht nicht, die rastet nicht, die ist ständig in Aktion, die ist Chefsekretärin, lernt parallel noch eine weitere oder mehrere Sprachen am Abend, weil sie sich dadurch bessere Chancen im Job erhofft. Die bekommt sie auch. Sie bekommt Beförderungen, was den Vater rasend macht, weil er halt nicht so schnell, mhm, diese Beförderung bekommt. Und der Mann hält sowieso alles für Quatsch, was sie da macht. Und sie erträgt das aber alles. Also sie spricht wenig, lässt das alles über sich ergehen, hat auch eine sehr dominante Schwiegermutter, mit der sie auf diesem Hof da wohnt. Und die kann unglaublich gut rechnen, diese Mutter, und denken. Aber sie entspricht einfach nicht dem Schönheitsideal. Und das ist irgendwie... Das wird irgendwie alles sehr warm und sehr schön beschrieben und erzählt und trotzdem ist das eigentlich dramatisch.
Ja.
Das ist einfach furchtbar. Mhm. Und diese kleine Ela, die beobachtet alles, aber die versteht das im Grunde genommen eigentlich nicht, was da alles so los ist. Und sie findet ihre Mama auch überhaupt nicht so dick, aber irgendwann ist Ela in einem Alter, wo sie doch auch anfängt, sich plötzlich für ihre Mutter zu schämen, obwohl es dafür eigentlich keinen Grund gibt.
Mhm.
Also wie sehr die beeinflusst wird durch den,
ja,
Vater. Also es ist eigentlich schrecklich und ich glaube, das war auch der Grund, warum ich so lange um das Buch herumgetänzelt bin und immer dachte, nee, ich mag nicht
so. Ging mir auch so.
Solche Themen mag ich eigentlich nicht. Aber die, ja, du hast am Anfang schon gesagt, preisverdächtig. Ich glaube, sie hat auch Preise bekommen, die Daniela Dröscher für dieses Buch. Und es ist einfach lesenswert. Man muss es lesen.
Ah, jetzt bin ich aber echt
meine
gespannt.
Empfehlung.
Mir ging es so ein bisschen wie dir. Also ich finde den Titel auch sehr schön, spricht,
ja,
einen sofort an.
Mhm.
Ne? So diese Kombination auch mit diesem Haar. Das macht sofort neugierig. Was sind das denn für Lügen und was,
ja,
ist mit der Mutter los? Also man spürt sofort irgendwie diese Konflikte. Und mir war es, glaube ich, auch ein bisschen, ich habe mich so ein bisschen davor gescheut.
Mhm.
Und dachte, ja, wer weiß, oh, in welche Richtung das so geht. Aber was mich auch sehr anspricht, ist dieses 80er-Jahre-Thema,
ja,
was du meinst.
Das ist wirklich
mir auch gut.
Also im Hunsrück kann ich jetzt persönlich nicht so viel anfangen, aber diese Dorfgemeinschaft.
Kann man sich vorstellen.
Ich komme auch vom Dorf und das ist so, die haben wieder andere Traditionen dort damals gehabt,
ja,
aber irgendwie das Leben von dieser kleinen Ela, aus deren Sicht das beschrieben wird, das kam mir doch in manchen Dingen dann bekannt vor, eben jetzt gerade so Uhlenbusch und so. Also
familiären
Verhältnisse, zum Glück nicht. Aber ansonsten konnte ich mich mit der gut verbinden. Das war schon, also wirklich ein gutes Buch, kann ich sehr
empfehlen.
Schön. Genau, das ist erschienen im Kiepenheuer und Witsch Verlag und Seitenzahl habe ich vergessen rauszusuchen. Kostet gebunden derzeit 24 Euro und als Taschenbuch 14 Euro. Lügen über meine Mutter heißt es.
Toll, toller Tipp. Finde ich sehr schön. Ach, vielleicht muss ich es doch noch lesen. Also über Weihnachten ist ja ein bisschen mehr Zeit und man kann es ja auch auf die Geschenkewunschliste setzen. Und ich habe ein Buch mitgebracht, ihr werdet euch wundern, einen Krimi. Ich stelle eigentlich gar nicht viele Krimis vor und lese auch gar nicht so viele Krimis. Aber die, die ich lese oder den Autorinnen sind es in meinem Fall meistens, denen ich treu bin, denen bin ich dann auch treu. Und dazu gehört Monika Geier. Monika Geier, muss man dazu sagen, kommt aus der Region Kaiserslautern und hat mit meiner Schwester Abitur gemacht.
Ach was.
Ja, genau. Das ist aber nicht der Grund, warum ich sie empfehle. Ich kenne sie persönlich, glaube ich, haben wir uns höchstens mal in der Schule, sind wir vielleicht mal aneinander vorbeigelaufen. Aber sie würde mich nicht kennen, ich sie nicht. Also wir stehen da auch nicht in regem Austausch. Aber ich liebe ihre Krimis und sie teilt sie mit dir. Ne? Ich habe ja gesagt, du bist eine Bloggerin, da wusste man noch gar nicht so richtig, was Blogger sind, ja, und was Influencerinnen sind. Und sie hat angefangen, Regionalkrimis zu schreiben, da wusste man noch gar nicht, dass es dieses Genre der Regionalkrimis gibt. Und darauf darf man sie auch überhaupt nicht reduzieren, in Anführungszeichen, ohne jetzt die Regionalkrimis hier reduzieren zu wollen auf irgendwas. Sie ist eine der größten deutschen Krimi-Autoren und hat auch den Deutschen Krimi-Preis schon bekommen. Und also hinten drauf steht, ich lese es euch mal vor, was wie Intuition scheint, ist Ergebnis blitzschneller Kombination von Gesehenem und Gehörtem, unkonventionellem Denken und analytischem Rückgriff. Darin, nur darin, ähnelt Monika Geier ihrem Vorbild Agatha Christie. In allen anderen Punkten hat sie die Britin längst meilenweit überflügelt. Jury Deutscher Krimi-Preis. Also ich liebe diese Krimis von Monika Geier. Was sie macht, was ich sehr, sehr gerne mag an Krimis und warum ich nicht so viele lese wahrscheinlich auch, ist, dass ihre Kommissarinnen, in dem Fall ist es eine Kommissarin, und ich habe euch schon mal vorgestellt, die Krimis von Deborah Crombie, die lese ich auch so gerne, die macht das auf eine Art auch ähnlich, dass das Familienleben der Kommissarin weiterläuft, also die sind dann heiraten, sind geschieden oder haben Kinder, wie auch immer, oder nicht, oder sonstige private Probleme oder ziehen um oder bauen ein Haus, und die Fälle sind immer neue. Man kann also irgendwo einsteigen und aufhören, wie man das möchte, und man kapiert auch als treuer Fan, wenn man jetzt mal ausgesetzt hat, ach so, die sind jetzt inzwischen geschieden oder wie auch immer. Und bei der Kommissarin hier, die ist in Ludwigshafen, also so ein bisschen wie bei der, wie heißt die, vom Tatort in Ludwigshafen hier, Ulrike Volkerts,
ja,
ne?
Genau,
also die ist in Ludwigshafen beim K11 und das von Anfang an, die heißt Bettina Boll, auch lustiger Fun Fact, Kerstin Boll ist nämlich eine der besten Freundinnen meiner Schwester, die auch mit denen Abitur gemacht hat, das ist sie, also Bettina Boll ist eine Anlehnung von Namen, wo die Autorin ihre Inspirationen herbekommen, sieht man manchmal, also hier noch aus Schulzeiten. Bettina Boll ist also hier eine taffe Kommissarin, sie ist in Ludwigshafen, sie lebt zusammen mit zwei Adoptivkindern. Und da ist immer auch so ein bisschen was los im Privatleben, aber jetzt nicht so, dass man das jetzt ständig da, ne, es ist jetzt kein Liebesroman, aber man kriegt das so mit, und das sind eben jetzt keine, es gibt ja auch so Kommissare, wo man gar nicht weiß, was treibt die eigentlich um, und dann sind die da am Ermitteln. Das ist hier nicht der Fall. Man spürt die also sehr, man spürt, wie die lebt, und man spürt, was sie mag. Das fängt schon an, dass sie da im Garten arbeitet und kriegt einen Anruf in dem neuen Roman, ich habe noch gar nicht gesagt, wie er heißt, Antonius Feuer. Das ist inzwischen der 8. Fall von Bettina Boll. Und für den 7. gab es, glaube ich, den Deutschen Krimipreis. Und für den allerersten, den ich auch sehr, sehr verschlungen habe, muss gerade noch mal gucken, der hieß Wie könnt ihr schlafen? Der hat auch schon direkt Preise bekommen. Den Krimipreis, den Marlow-Krimipreis und viele andere. Also ich mag's, ich lese die wirklich so, so gerne, und sie sind exzellent. Und es spielt eben oft in Ludwigshafen und Umgebung und in der Pfalz. Da lebt auch Monika Geier und da komme ich her. Es ist ja auch so ein bisschen eine spezielle Gegend und das passt hier ganz gut. Also ich lese hier mal kurz vor aus dem Klappentext von dem Antoniusfeuer. Vielleicht noch mal ganz kurz zur Erklärung. Was ist passiert? In einem Jugendknast hat sich ein junger Afghane erhängt und man weiß jetzt nicht so richtig, ist auch politisch heikel, ne? Es ist ein junger Mann mit muslimischem Hintergrund, was ist da los, war das jetzt Selbstmord oder ist da doch irgendwie, gab es da eine Fremdeinwirkung? Dann kommt so nach und nach raus, dass da immer ein katholischer junger Sozialarbeiter zu dem kam ins Gefängnis und mit dem wohl irgendwelche exorzistischen Austreibungen gemacht hat, also es ist alles so ein bisschen mysteriös. Monika Geier ist die Autorin. Bettina Boll wird angerufen, sie ist eigentlich im Garten, hat frei. Und sie soll aber unbedingt jetzt kommen und da ermitteln helfen, weil ein anderer Kollege hat auch einen muslimischen Migrationshintergrund und den wollen sie darauf nicht ansetzen und an dem muss sie quasi jetzt vorbei ermitteln, was ihr total unangenehm ist, ist ja nicht ihr Problem, außerdem hat sie auch gerade frei. Also es sind so verschiedene Stränge, die da so zusammenlaufen. Sie geht dann doch mit rein in diesen Fall und es wird immer verworrener und es stellt sich raus, man hat einen Totenzettel vom Isenheimer Altarbild mit ganz vielen Dämonen drauf gefunden bei diesem jungen Mann, der in der Gefängniszelle tot aufgefunden wurde. Also es ist alles so ein bisschen mit so einem christlich-mysteriösen Hintergrund und die Spur führt dann in ein pfälzisches Dorf. Ich möchte jetzt gar nicht zu viel verraten und vielleicht noch mal kurz aus dem Klappentext vorlesen. Ein Totenzettel mit dem Isenheimer Altarbild voller Dämonen, ein zutiefst frustrierter Kollege, zurückgepfiffen, weil er nicht christlich genug ist, das ist der, wie ich schon erklärt hatte, ein tätowierter Sozialarbeiter mit undurchsichtiger Vorgeschichte, der nicht weiter befragt werden kann, denn der verschwindet plötzlich, so viel sei verraten, und schließlich ein seltsam verändertes Marienbild in der sehr alten Kirche des Vorzeigedörfchens Frohnwiller, Licht und Schatten in der Pfalz mit ihren ordentlichen Straßen und wuchernden Wäldern. So ordentlich sind die gar nicht, die Straßen, aber doch, manchmal schon. Genau, und dann vielleicht hier noch zum Abspann. In der momentanen Jetztzeit, das steht hier auch im Klappentext von Else Laudan, in der momentanen Jetztzeit voll verdrängter Erkenntnisse, Inbrunst und Vertrauensschwund bei gleichzeitigem Informations-Overkill gelingt Monika Geier ein fein ziselierter, stimmungsvoll bildhafter und höllisch gewiefter Kriminalroman über Glaube und Bedeutung. Sie gewährt Einblick in die Abgründe ewiger Ansprüche, tiefer Konflikte und ganz normalen Irrsinns und wie immer sind ihre Charaktere von furioser Präsenz. Ich hätte es nicht schöner sagen können, Leute, ich musste das jetzt vorlesen, weil das ja echt so eine schöne Rezension ist, schon vorne im Buch. Erscheinen tun die Bücher immer bei Ariadne, die sehen auch alle... Ja, die meisten sind so mit so einem schwarzen Cover. Das ist jetzt hier ein bisschen furioser, denn vorne ist dieses Altarbild drauf mit den Dämonen. Also ich finde, das ist ein Krimi, den kann man gut allen möglichen Leuten schenken, die gerne Krimi lesen. Es ist wirklich von handwerklicher Größe, mit tollen Beschreibungen. Und ich finde, man kann da auch sehr gut abtauchen, finde ich, so in dieser Weihnachtszeit, die ja auch so ein bisschen mystisch auf eine Art ja auch, jetzt ist es ja unsere dunkle Jahreszeit, bis die Nächte dann wieder kürzer werden. Und ich finde, da passt es sehr gut rein. Also Monika Geier, Antoniusfeuer. Lest die anderen auch alle. Ich habe sie alle und habe sie alle total gerne gelesen. Und ich glaube, ich muss mich jetzt doch mal mit Monika Geier irgendwie treffen, wenn ich das nächste Mal zu Hause in der Pfalz bin. Also ganz liebe Grüße schon mal dahin. Mache ich mit ihrem Podcast. Genau.
Toll, ich kenne sie gar nicht. Habe noch nie von ihr gehört.
Ja, sie ist auch wirklich gar nicht so bekannt. Aber sie gilt auch in der Szene unter den Krimi-Autoren, Autorinnen als eine sehr große.
Ja.
Und das kann ich nur bestätigen, weil ich finde, es geht einem auch relativ schnell so bei diesen Regionalkrimis, dass man die entweder liest als Regionalkrimi, gefühlt und denkt, ach wie schön, das spielt jetzt hier am Rhein und ich kenne das, Mensch, der Drachenfels um die Ecke und so weiter. Das kennt jeder von seiner Region auch. Und bei Monika Geier hat man ab dem dritten Satz schon nicht mehr das Gefühl, dass man sich in diesem Genre befinden könnte. Also man ist sofort, es ist wirklich wie Tatort gucken.
Ja. Toll.
Man ist sofort da drin und es ist eigentlich wurscht, wo es jetzt spielt. Der Ort ist natürlich das Setting und woraus ja in dem Fall jetzt auch so ein bisschen so eine Mystik entsteht. Aber ansonsten, ja, es ist wirklich ganz große Krimi-Kunst.
Ich bin nicht so ein großer Krimi-Leser, ehrlich, du wahrscheinlich. Ich habe jetzt gerade so überlegt, diese Reihen, vor vielen, vielen Jahren haben mein Mann und ich diese ganzen Henning Mankell-Bücher durchgesuchtet. Die haben wir auch alle.
Und die sind ja düster, ne?
Die sind sehr düster, genau. Und dann bin ich eigentlich auf Nele Neuhaus.
Ja.
Die ist ja sehr berühmt gestoßen, die das ja auch ähnlich macht, wo ihre Kommissare auch quasi sich weiterentwickeln.
Das finde ich schön.
Bodenheim und Kirchhoff oder ich weiß nicht genau.
Und das spielt ja auch, spielt das auch im Hunsrück?
Das spielt auch im Raum Frankfurt.
Ja. Und dann an dem Taunus.
Genau.
Ja, genau.
Und dann gibt es noch die Gisa Klönner, die wiederum eher so in Köln ein bisschen spielt. Und dann bin ich ja irgendwie auf den Dupin gekommen. Und seitdem möchte ich so gerne mal in die Bretagne. Da war ich noch nie. Aber der beschreibt das immer so schön. Nicht zu viel, weil so ewig lange Landschaftsbeschreibungen sind auch nichts für mich.
Ja.
Aber dieser Dupin, der ist mir auch ans Herz gewachsen. Und ich mag das, wenn man so eine Reihe hat. Wie du gerade schon sagtest, wenn ich mal ein Buch nicht lesen sollte, ist es nicht schlimm. Oder wenn man irgendwie quer einsteigt,
ja,
man findet sich immer schnell zurecht. Und die Fälle an sich sind ja immer abgeschlossen.
Genau.
Aber wenn man trotzdem so ein bisschen diese Protagonisten kennt, dann ist das, wenn man nach einem Jahr dann wieder
wie nach Hause kommt.
Ja. Ach, guck mal, da sind sie wieder.
Ja, genau. das geht mir auch so.
Die haben ja immer so ein Team. Da gibt es immer der ein bisschen verschoben ist, der ein bisschen verpeilt ist. Dann gibt es immer der alles im Griff hat. Und das finde ich immer schön, wenn man da wieder reinkommt und sagt, ah, da sind sie wieder. Ne?
Das ist wie mit uns. Ne? Es gibt ja Freunde, die sieht man nicht so oft. Und dann zack, da ist sie wieder. Wie schön. Ja, genau. Und dann freut man sich und geht einfach weiter. Man dockt da wieder an. Das ist gut. Das ist schön, wie du das sagst. Das stimmt. Das habe ich mit der Deborah Crombie auch. Ja, genau. Und da fällt mir auch gerade auf, weil du das sagst mit den bretonischen Krimis, ist auch typisch deutsch eigentlich, jetzt habe ich selber das gerade so ein bisschen eingeführt, dass man sagt, ach, das sind Regionalkrimis, weil das sagt man ja bei der Bretagne und bei den Provence-Krimis von der Sophie Bonnet, die liest meine Schwester so gerne, sagt man ja auch nicht, ach, das sind nur Provence-Krimis.
Ja, das stimmt eigentlich. Das
also
stimmt.
Bei Italien gibt es das wahrscheinlich genauso, dann sagt man auch nicht, ach, diese spielen ja nur in Neapel. Ne?
Das ist richtig.
Und bei den Deutschen denkt man dann sofort, das ist ja Regionalkrimi.
Regional, ne? Ja, die werden natürlich aber auch regional stark gepusht. Also wenn ich jetzt bei mir
das stimmt.
in eine Buchhandlung gehe, da sind natürlich diese Köln-Krimis auch sehr prominent immer ausgestellt. Ne?
Also, das ist auch toll. Man liest das ja wirklich, weil man dann denkt, ach, da war ich schon da in dem Café schon, oder da ist ja wieder der Dom. Ne? Ja, genau.
Das mag ich auch gern. Da hatte ich zuletzt die Erfahrung bei Stay Away from
Gretchen.
Das spielt ja in Köln. Der Sohn, der da in der Geschichte mitspielt, der ist ja, glaube ich, ich dachte immer, das ist so ein, da musste ich immer an Peter Klöppel denken, der so ein Fernsehmoderator irgendwie ist. Und der ist in Köln. Das finde ich schon immer nett, wenn die dann so Straßennamen hier und da mal vorkommen.
Ja.
Ich sage, ja, kenne ich, kann ich mir genau vorstellen.
Das ist auch schön. Das ist auch schön. Ja. Ja, das war unser kleiner Krimi-Exkurs.
Ja,
jetzt kommen wir zu den geliehenen, geschenkten oder sonst wie entdeckten Büchern.
Genau, sonst wie entdeckt, geliehen, geschenkt, das war eine Empfehlung von einer Freundin. Also eigentlich wollte ich auch hier, ich habe da noch zwei andere, die ich schon, oder noch ein anderes, ich wollte erst den Markisenmann vorstellen, aber da hast du ja schon vorgeschwärmt.
Den habe ich schon beschwärmt.
Beschwärmt, genau, von Jan Weiler, ganz toll. Deswegen, diesen Sommer waren wir auf Zypern und dann schrieb mir eine Freundin eine WhatsApp, Barbara stirbt nicht von Alina Bronski gefällt mir außerordentlich gut. Wer hat sie nicht geschrieben?
Die mag ich sehr gerne, die Alina Bronski.
Ich habe vor vielen Jahren Scherbenpark von der gelesen.
Ja.
Daran kann ich mich aber gar nicht mehr erinnern. Ich weiß nur, dass ich es gut fand. Und dann dachte ich mal, der Name, der kommt mir bekannt vor. Und ich hatte in dem Moment gerade ein Buch ausgelesen gehabt und dachte, ach, guckst du mal. Dann habe ich auf meinem Reader schnell geguckt, habe Leseprobe runtergeladen, angefangen und bin sofort hängen geblieben. Also Barbara stirbt nicht von Alina Bronski. Und zwar geht es hier um Folgendes. Es geht um Walter Schmidt. Der ist ein furchtbarer Nörgler und ein Querulant. Das ist so ein älterer Herr, ein Mann alter Schule. Der ist verheiratet mit Barbara und die beiden führen eine ganz klassische konservative Ehe. Sie ist die Frau, er ist der Mann. Und zwar ein Mann, wie gesagt, alter Schule. Und die Geschichte beginnt aber damit, dass der Walter morgens wach wird und sich wundert, dass er noch nicht den Geruch von Kaffee riecht. Und denkt, das kann ja nicht sein.
Weil mit ihr was nicht stimmt.
Ja, hier stimmt doch was nicht. Dann steht er auf und dann findet er seine Frau im Badezimmer auf dem Boden. Die ist also umgekippt, liegt dort und er bringt sie, sie ist gestürzt, er bringt sie dann zurück ins Bett. Und er ist ziemlich durch den Wind und sagt, was soll das hier? Und sagt immer, du musst doch aufstehen, Barbara. Und sie rührt sich nicht, sie regt sich nicht und gibt auch keine Antwort. Und dann geht er also runter in die Küche und muss er Kaffee kochen. Und damit fängt das Problem schon an. Er weiß überhaupt nicht, wo das Kaffeepulver steht. Er hat in seinem Leben noch nicht die Kaffeemaschine bedient. Er weiß auch gar nicht, wo der Staubsauger ist. Er hat einfach keinen Funken einer Idee, wie es in diesem Haus überhaupt funktioniert. Also wo die Sachen stehen, wo alles ist. Er hat sein Leben lang das Geld verdient und seine Frau hat sich immer um Hausgarten, Kinder und um das Sozialleben der Familie gekümmert. Und das ist jetzt vorbei, weil Barbara liegt jetzt im Bett und redet nicht und ist krank. Und dann beginnt quasi die Reise von Walter, von diesem schrecklichen Querulanten.
Ins Leben sozusagen,
Und das ist eine unglaublich anrührende Geschichte. Also am Anfang habe ich wahnsinnig viel gelacht über Walter, weil der einfach so tollpatschig ist und so doof ist. Also so
gar nicht weiß, wie das so alles
Leben.
Geht.
Er kann einfach, der ist überhaupt nicht zum Überleben gemacht. Und dann habe ich ihn unglaublich bewundert und dann habe ich ihn am Ende auch sehr bemitleidet, weil es leider einfach so ist, dass er das nicht so richtig wahrhaben will, dass seine Frau tatsächlich ernsthaft krank ist. Ne? Also er geht dann schon mal durchs Dorf und dann sprechen die Leute ihn an und sagen, ich habe das von Barbara gehört und mein Gott, wie furchtbar. Und er tut das alles ab. Also er tut so.
Ach, und dann
ab,
sagt er, Barbara stirbt nicht sozusagen.
Genau, das ist der Titel, daher kommt das. Und diese Wandlung von diesem motzigen alten Herrn, der dann plötzlich anfängt, Hausmann zu werden auf Facebook rumzusurfen, Kochshows zu gucken, über die er sich früher wahnsinnig aufgeregt hat. Die hat er verabscheut. Das fand er, der hat über die Menschen hergezogen, fand das alles schrecklich. Er spricht dann plötzlich wieder mit seinen Kindern. Er stellt eine Hilfe ein, der gibt er dann auch einfach einen anderen Namen. Ne? Der kann sich nicht merken, wie die heißen. Sagt, du heißt jetzt, ich habe es vergessen, sowieso. Er fängt an, Kuchen zu backen und also der perfektioniert quasi plötzlich sein neues Leben.
Das Gegenteil, ja.
Und das ist einfach so schön. Mit dem Ende war ich überhaupt nicht einverstanden. Das muss ich sagen. Meine Freundin hat mir das extra nicht geschrieben. Ich habe das Buch zu Ende gelesen und habe ihr am Ende dann nur geschrieben, wie konntest du
mir das empfehlen?
Wie konntest du mir das empfehlen, dieses Ende? Und sie schrieb nur... ich habe es dir extra nicht mitgeteilt, weil sonst hättest du es womöglich nicht gelesen.
Das muss ich mir gleich off the record sehen. Jetzt will ich
es auch. Und dann habe ich nur gedacht, okay, und wir haben danach im Urlaub haben wir uns getroffen und haben darüber dann gesprochen, dass wir das beide doof fanden. Aber das Buch ist wirklich, wirklich lesenswert. Es ist unglaublich schön. Diese Alina Bronski hat eine wahnsinnig tolle Schreibe. Und es ist dieser Walter ist so ein... Ach, so ein toller Mensch nachher und gleichzeitig ja so lustig, weil der die Leute so anpflaumt, ne? wenn der einkaufen geht oder denn der kommentiert dann auch bei Facebook schon mal, ne? Dann fängt der plötzlich an, in diese Internetwelt einzutauchen.
Ja.
So. Und das ist einfach, also absolute Empfehlung, Barbara stirbt nicht, ich habe es mir nochmal aufgeschrieben, von Alina Bronski, ist auch bei Kiepenheuer und Witsch erschienen, hat 256 Seiten und den Preis muss ich nachschauen.
So, mir fällt gerade an, ich habe es eben auch nicht gesagt, du bist viel besser vorbereitet als ich.
Du hast mir das extra gesagt.
Ja, und ich dann halte mich selber hier an nichts.
Warte, ich schaue auch nach.
Das ist ja das Gute. Ich kann dir Wein nochmal, jetzt macht sie hier so Getränkgeräusche, nochmal Tee nachschenken. Wir trinken nämlich nicht nur hier Engelchenlikör.
Also das Taschenbuch kostet es 12 Euro. Derzeit und
das ist auch gar nicht so dick, ne? Was sagtest du?
Das ist es hat nur so 256 Seiten, ist 2021 erschienen, ist also auch nicht eines der neuesten Bücher, aber auf jeden Fall.
Ich mag die sehr, die Alina Bronski. Hat die nicht auch dieses geschrieben, Baba Dunyas,
ja,
ne,
genau.
Oder?
Ich bin ja natürlich, das mache ich dann immer, ne, wenn ich dann eine neue oder wiederentdeckte, wie gesagt, ich habe vor Jahren dieses Scherbenpark von ihr gelesen, dann habe ich natürlich sofort gegoogelt, was hat sie noch geschrieben und ich habe schon 3-4 Bücher von ihr auf der Wunschliste draufstehen. Dieses Baba Dunya heißt
ja,
das, glaube
genau.
Ich.
Letzte Liebe, ne?
Und irgendwas
Baba Dunya
mit Kochen
ist letzte Liebe.
Auch. Ich weiß es nicht genau.
Ja.
Ich habe mir die Titel jetzt nicht gemerkt oder rausgeschrieben, aber...
Ich habe auch schon Interviews mit ihr gehört. Das ist eine ganz aparte, interessante Person. Mhm. Ja.
Ja.
Ich mag die auch sehr. Also das klingt wirklich gut. Und auch nach dem Titel, finde ich, den man... Wem würdest du es schenken? Den man echt vielen Leuten schenken kann. Auch natürlich älteren Menschen. Oder
ja.
Ist das für die zu aufregend?
Nee. Nein. Nein. Ich glaube...
Ist auch lustig dabei,
schenken.
Ne?
Ja,
ja,
super lustig.
Genau.
Wirklich lustig. Weil der am Anfang einfach so tollpatschig
ja.
in seine eigene Küche läuft
ja,
und keine
ja, genau,
Ahnung hat, wie man
genau.
dieses Kaffeepulver benutzt. Und wie der dann, der redet immer so sehr unhöflich mit den Menschen, was ja eigentlich schlimm ist, aber in dem Fall, die formuliert das so toll, man lacht sich kaputt. Wirklich gut.
Witzig. Also sehr schöner Titel. Und ich habe euch jetzt einen mitgebracht, das ist auch so ein Drumherum-Schawenzel-Titel. Und ich habe mir vorhin, als ich dachte, wie soll ich dieses Buch vorstellen, habe ich mir überlegt, dass ich eigentlich, weiß nicht, ob dir das auch so geht, dass man, wenn man viel liest und gerne liest, immer so ein bisschen auch ja für sich so eine innere Inventur macht am Ende eines Jahres und dann so denkt, was war denn jetzt das Schönste, was ich gelesen habe?
Steht noch bei mir auf dem Plan, mache ich eigentlich immer zum Ende des Jahres auf dem Blog meine liebsten Bücher.
Siehst du, du machst das sogar richtig
habe.
Schriftlich,
ja,
genau,
ja.
Ich mache das so ein bisschen innerlich und meine schönsten sind tatsächlich, glaube ich, auch eingerahmt von dem allerersten, was ich euch dieses Jahr vorgestellt hatte, von dem Alex Schumann, Verbrenne all meine Briefe, hast
ja.
du das gelesen?
Nein, steht auch auf meiner Liste.
Ganz, ganz schönes Buch, das ist, glaube ich, war wirklich ein Highlight, das war das erste, was ich so außer der Reihe, auch eine Empfehlung von der Freundin gewesen, gelesen habe. Und das hier gehört jetzt, glaube ich, zu dem, was ich die ganze Zeit noch gesucht habe, wo ich dachte, ich brauche noch so eins da, und in der Kategorie das zauberhafteste Buch meines Jahres.
Ach, wie schön.
Und dazu gehört das. Gabriele von Arnim, Der Trost der Schönheit, eine Suche. Erschien bei Rowohlt, jetzt sage ich es mal direkt, bevor ich es wieder vergesse, 22 Euro und es hat, was hat es, 220 Seiten. Gabriele von Arnim hatte vor einigen Jahren einen Bestseller, jetzt muss ich selber überlegen, das hieß, das Leben ist ein vorübergehender Zustand. Und das ging um die Pflege ihres Ehemannes, der 10 Jahre lang nach einem Schlaganfall ein schwerer Pflegefall war.
Ja.
Damit ist sie schon sehr bekannt geworden und kommt jetzt hier mit diesem Buch um die Ecke, Der Trost der Schönheit. Das ist auch eins, es ist, glaube ich, auch auf der Bestsellerliste ganz oben jetzt schon seit Wochen. Ich habe es nicht nachgeschaut. Ich habe das gesehen und fand das so hübsch. Das hat vorne so eine Grafik drauf, von der man nicht so richtig weiß, ist es ein Blatt oder was ist es, ne? Ist es eine Koralle? So ein, also es, irgendwie hat es mich angesprochen. Und Der Trost der Schönheit ist auch ein Titel, der mich anspricht, weil ich es fand so poetisch. Und dann ist es mir wieder begegnet bei einem Bücherabend, Bücherfeiern-Live-Abend in der Dollendorfer Bücherstube. Inzwischen mache ich diese Abende auch und mache die unheimlich gerne. Und da sprach mich eine Leserin an, unabhängig von den Titeln, die ich dabei hatte, weil irgendwie habe ich dann auch so rechts und links, ach hier der Markisenmann, da dies, da das, nehmen Sie das auch noch mit, empfohlen. Und auf einmal, das stand dann im Regal und wir guckten da beide so drauf und diese Leserin sagte dann zu mir, haben Sie das gelesen? Ich so, nee, aber ehrlich gesagt, ich glaube, es ist gut, mir spricht es auch an. Und da gingen jetzt wieder Wochen ins Land, nächste Woche habe ich tatsächlich diesen Bücherabend, mal gucken, ob wir den Podcast noch vorher rausbringen oder kurz danach, dass es da keine Doppelungen gibt. Und dann, ja, habe ich es jetzt wieder und dachte, ich muss es mir jetzt holen. Ich glaube, es ist wirklich gut. Und was soll ich sagen? Es ist gut. Genau. Es ist ein wunderschönes Buch und es ist wirklich dieses Zauberhafte, nachdem ich dieses Jahr noch gesucht habe. Also es ist im Prinzip ein 220 Seiten langer, sehr persönlicher Essay über die Suche nach dem Schönen. Und das beginnt schon damit, dass ich Gabriele von Arnim fragt, die ist übrigens inzwischen 77 Jahre alt, als sie es geschrieben hat, war sie, glaube ich, feiert sie ihren 74. Geburtstag irgendwann zwischendurch, dass sie sich von Anfang an fragt, darf man in Zeiten wie diesen von Krisen und Kriegen und was alles einem gerade ja um die Ohren fliegt, darf man da über die Schönheit reflektieren.
Ach, toll, das ist ja momentan ein großes Thema.
Ist ein großes Thema und das fragt man sich ja auch selber. Also ich finde, es klingt ja so ein bisschen abgehoben philosophisch, ist es aber nicht, weil sie es so persönlich macht und so eine unheimlich schöne Dichte Schreibe hat und so poetisch schreibt und so viele persönliche Geschichten auch erzählt von Leuten, die sie kennt. Also zum Beispiel von der 90-Jährigen, die zu ihr sagt, sie möchte jetzt unbedingt noch singen lernen und geht jetzt zur Gesangsausbildung, bevor sie stirbt. Und dann sagt sie, ja, aber wieso denn das jetzt? Bist du so alt geworden? Was willst du denn jetzt noch singen lernen? Und dann erzählt sie auch irgendwie in Interviews und in Lesungen und dann greift sich die alte Dame auf die Brust und sagt, na, also wenn ich doch irgendwann ablebe, dann möchte ich doch wenigstens hier mich geweitet haben.
Ach, wie schön.
So,
ach,
ja.
Wie schön.
So Sachen sind da drin, ne? Oder von irgendwie eine Frau, die krank aus dem Afghanistan-Aufenthalt zurückkommt und ihr Krankenzimmer dann erstmal mit irgendwelchen schönen Tüchern behängt, ja, weil sie was anderes sehen, ja, muss. Ja. Und sie erzählt auch von den Farben, die sie umgeben und von den Dingen, die sie umgeben. Und ja, vielleicht nur mal kurz, also es berührt mich auch textlich. Ich habe, glaube ich, noch nie so viel hier, du wirst es sehen, überall habe ich hier unterstrichen und da Knicke reingemacht hier, ne, so
sehr
da
sympathisch.
Überall. Oh. Aber wenn man alles unterstreicht, ist es auch inflationär. Irgendwann findet man auch nichts mehr, habe ich festgestellt. Die Knicke mache ich zusätzlich.
Ich mache auch immer Knicke.
Ich mache Knicke, ich finde es auch schlimm eigentlich, aber ich mache die dann auch noch zusätzlich, weil jetzt habe ich ja so viele Striche gemacht, dass ich weiß, wo der Knick ist, ist dann noch wichtiger. Das ist also ein Strich mit Knick.
Ich finde das nicht schlimm. Ich finde, das ist ein Gebrauchsgegenstand, das Buch. Damit, das lese ich.
Also dieses Buch, vielleicht muss man sich einfach zweimal kaufen, ist dann auch gut für Rowohlt. Dann stellt man sich nochmal schön ins Verlag, ist auch sehr ins Regal, es ist auch sehr hübsch. Weil, also ich muss mir da einfach alles unterstreichen. Das geht gar nicht anders. Es ist einfach so, sie sagt das mit so tollen Worten. Also zum Beispiel hier ziemlich am Anfang. Wenn Worte, Gedanken wieder zurück, warum sie sich überhaupt diese Gedanken macht um das Schöne und um das Fühlen des Schönens, das hat den Hintergrund, dass sie aus einer sehr gutbürgerlichen Familie kommt oder Upper-Class-Familie kommt und da war das Fühlen nicht besonders angesagt.
Ja.
Ne?
Mhm.
Und deswegen bloß nichts fühlen war da immer so ein bisschen das Credo, ne? Und nicht zu gefühlig werden und zu viel spüren. Und das holt sie jetzt nach mit Mitte 70 und sagt das auch so. Also sie will jetzt einfach mal spüren und sie will die Dinge spüren und sie will wissen, was das für sie ist und auch gerade in diesen Zeiten. Und dann ein kurzer Textauszug. Wenn Worte Türen zuschlagen können, können Worte sie auch wieder aufschieben. Ich werde meinen Kopf in den Wind halten und all die Worte, die in ihm sind, verwehen lassen, damit es für eine Weile still wird in mir, leer wie ein weißes Blatt ohne Buchstaben. Aber jedes Blatt will beschrieben werden. Es wartet. Manchmal halte ich einen Spiegel vor die Buchstaben, damit ich die Worte nicht lesen kann. Ach, ist das nicht schön? So, und jetzt sage ich noch mal zu diesem, lese ich euch noch was vor, zu diesem, darf man in diesen Zeiten? Es dauert, bis ich begreife, dass ich auf Zerstörung nicht mit Selbstzerstörung antworten will. Also das erzählt sie auch in Interviews, habe ich jetzt auch noch mal nachgehört. Das ist ihr ganz, ganz wichtig, dass wenn jetzt diese Kriege sind und Krisen und man guckt so viel Nachrichten und man fühlt sich ja verpflichtet sozusagen, sich das alles anzuschauen. Ja. Mhm. Ja, wenn den anderen Menschen das jetzt, manchmal hat man ja wirklich so, dass man sich fast schlecht fühlt, dass man denkt, jetzt die erleiden jetzt gerade so viel Leid in Israel, in der Ukraine, wo auch immer auf der Welt. Und wir können nichts tun, außer uns das jetzt anzugucken und müssen das sozusagen aushalten, das uns anzuschauen, weil das ist ja immer noch nur ein Bruchteil von dem, was die anderen leiden müssen, die darin stecken. So, dieses Gefühl hat man ja. Und darauf antwortet sie mit dem Satz, ich begreife, dass ich auf Zerstörung nicht mit Selbstzerstörung antworten muss. Mhm. Also dass, man muss sich das nicht alles antun, sondern man darf auch dann mal vielleicht in den Wald gehen und sagen, oh, gut, dass ich jetzt hier durchatmen kann jetzt oder die Welt ist auch schön. Ja, ja, genau. Ja. Denn Verzweiflung schwächt, neigt dazu, entmutigt aufzugeben, ist erschöpfte Einwilligung in das, was ist. Das können wir uns nicht leisten. Resignation ist Flucht. Und wenn man daran glaubt, wie ich es lerne zu glauben, dass die Welt ein Energiekosmos ist, der in Balance gehalten werden muss, um sich nicht gänzlich selbst zu vernichten, dann muss man gerade jetzt angesichts von Zerstörung und Gewalt, von Hass und Mord, von Hunger und Angst, schöne Gegengifte brauen, muss Freundlichkeit und Stille ins All atmen, Zuwendung und Aufmerksamkeit und wer kann, sogar Güte. Navid Kermani schreibt, schon wenn du einatmest, bist du verbunden mit der ganzen Welt. Jedes Mal, wenn du ausatmest, nimmt die Welt Anteil an dir.
Ach, das muss man zwei, drei Mal lesen, glaube ich.
Wirklich, so wie ich das da ständig unterstreiche, dann lese ich wieder zurück, dann denke ich, ach, was hat sie da gerade geschrieben? Also dieses Buch ist wirklich ein praller Trost der Schönheit, der Trost der Schönheit, aber auch ein Trost im Leben. Und das, glaube ich, von einer Frau, die, das ist auch so schön daran, die einerseits ja natürlich eine große Lebenserfahrung hat im Alter von 77 Jahren und aber andererseits man so das Gefühl hat, die geht gerade erst los. Mhm. Deswegen heißt das Buch auch eine Suche. Und dass die beiden Stellen, die ich euch jetzt beschrieben habe, sind ja symptomatisch dafür, dass sie selber versucht, sich zu orientieren in der Welt und sich auf den Weg zu machen und zu gucken, wie ist das denn jetzt überhaupt hier alles? Ist das alles ein großer Energiekosmos oder nicht? Ne? Wie ich gerade versuche zu begreifen, so zu verstehen, schreibt sie ja selber. Und das ist was, was mich sehr berührt, jetzt auch als Frau mit Anfang 50, so nach dem Motto, da geht ja noch was. Ja? Also wenn eine 90-Jährige noch plötzlich anfängt, Gesangsunterricht zu nehmen und mit über 70 eine Frau sich auf eine Suche begibt, finde ich, also das hat mich sehr, sehr berührt. Und das in der Zeit, wo man denkt, einerseits sind alle Antworten da, andererseits haben wir irgendwie gar keine mehr. Also müssen wir uns ja wirklich auf eine Suche begeben oder vielleicht nochmal neu denken lernen oder Dinge anders denken, das Rad zurückdrehen, mal denken, so, Cut, ne, irgendwie, wie bei diesen, früher gab es ja diese Schiebebildchen, kennst du die noch, hatten deine Kinder die auch, wo man so ritsch, ratsch drüber geht und dann gibt es so einen Zauberstift, wo man dann was malen kann und dann macht man wieder so ratsch und dann ist wieder
frei. Das war so ein roter Rahmen und dann war das so ein, ich wollte gerade sagen Bildschirm.
Ich weiß, ja, genau, ich weiß gar nicht, wie die heißen.
Das sah aus wie so digitaler Sand.
Ja, ja, genau, genau. Und dann malt man, dann macht man so ratsch, ratsch, ratsch einmal hin und her und dann ist das wieder alles clean. Ja. Und so kommt mir das vor, dass sie wirklich so frisch daran geht, obwohl schon im fortgeschrittenen Alter und sagt, was ist das denn jetzt mit der Schönheit? Und das ist wirklich ganz, das ist jetzt nicht die optische Schönheit von schönen Menschen gemeint, sondern alles, was uns so umgibt, also das Gute sozusagen, ne? Der Trost des Guten, könnte man auch sagen, oder des Lebendigen. Und das macht sie auf eine ganz zauberhafte Art und Weise, wie ich finde. Und auf das Buch habe ich jetzt dieses Jahr noch gewartet. Ist, glaube ich, schon irgendwann im Laufe des Jahres erschienen. Wann ist es erschienen? Ich bin immer so ein bisschen hinten dran, weil ich das gar nicht schaffe zu lesen. Ah doch, September 23.
Nein, dann
habe ich es jetzt gar nicht so lange verbaselt. Genau. Also ich lege es euch sehr ans Herz. Jetzt piept hier meine Teekanne. Genau, sehr schöner Titel. Lest es und sucht es und macht mal dieses Ritschratsch. Das ist manchmal ganz gut für den Kopf auch. Dann ist man wieder so ein bisschen frei. Ja, genau. Ich war im Sommer, das passt auch zu dem, was ich eben gelesen habe mit den Worten und dem sich still machen und leer machen. Ich war im Sommer zum ersten Mal in Stuttgart in der Stadtbibliothek. Und das ist, also Leute, fahrt alle nach Stuttgart, das ist so ein tolles Gebäude von einem koreanischen Architekten gebaut. Man kommt von vier Himmelsrichtungen, unten kann man reingehen und dann auch so durchgehen. Also da sitzen jetzt nicht so Kampfbibliothekare, die sagen, wo ist der Ausweis, sie kommen hier nicht rein, sondern jeder Jeck kann da quasi rein von jeder Seite. Und in der Mitte von diesem Gebäude, das ist ein ganz weißes, modernes Gebäude, und in der Mitte von diesem Gebäude, wenn man reingeht, dieser Raum heißt das Herz und da ist nichts. Da sind nur weiße Schießscharten sozusagen und man guckt so in die Höhe. Und die Idee von diesem Architekten ist, dass man da erstmal seinen ganzen Ballast in diesem weißen Raum sozusagen da lässt, ablegt. Ja. So, das ist die symbolische Garderobe, die innerliche Seelengarderobe sozusagen. Man lässt da alles da und dann kann man wieder in alle Himmelsrichtungen nach oben und da kommen dann diese Bibliotheksräume und dann darf man sich mit dem Wissen der Welt füllen. Ist das nicht schön?
Cool.
Und unser Buch war auch da, war aber ausgeliehen, habe ich geguckt. Ehrlich, ja, genau. Ich habe im Katalog mal nachgeguckt, wollte ich der Steffi ein Foto machen.
Ich glaube, ich habe das sogar gesehen in deinem Status.
Diese Bibliothek, gerne, wenn wie eine Kathedrale.
Quasi, ne?
Ja, genau, ja, genau, Bücherorte. In Weimar war ich auch, aber schon ist schon länger her. Ja.
Wo warst du denn dieses Jahr noch?
Dieses Jahr war ich in Stuttgart. Ach nee, in Norddeutschland.
Ah,
ich war auch schön, das war übrigens auch sehr schön, bei Herr von Ribbeck in Ribbeck im Havelland. Und der Birnbaum war voller Birnen. Tatsächlich.
Ernsthaft?
Ja, ernsthaft, wirklich. So ganz kleine Mini-Birnen. Ja,
das habe ich gern verfolgt. Und ich meine, Stuttgart habe ich bei dir auch gesehen. Ja, schön. Das finde ich ja toll, wenn man so mitgenommen wird, ne? Dann, wenn man das schön
bei anderen, sieht. Genau. Deswegen gucke ich deine Sachen auch immer so gerne. So, jetzt sind wir schon bei dir, bei dem Blauen. Es ist auch ein bisschen blau, sehe ich.
Ja, tatsächlich, es ist ein bisschen blau. Ich habe mitgebracht, das ist mir sofort eingefallen beim blauen Buch, Es wird Zeit von Ildikó von Kürti.
Schön.
Da habe ich natürlich die allerersten Erfahrungen mit Frau von Kürti habe ich gemacht mit dem Mondscheintarif. Ich weiß nicht, wann
ich war. Auch.
In den 90ern, glaube ich schon.
Anno dazu mal.
Genau, ja. Und ich habe sie dann eigentlich, ich habe auch noch andere Bücher von ihr damals gelesen, dann habe ich sie ganz lange aus den Augen verloren. Und dieses Buch hat mir letztes oder vorletztes Jahr eine Freundin zum Geburtstag geschenkt. Auch das war ein Buch, wo ich lange drum rumgelaufen bin und habe mich dann gefreut, als ich es dann geschenkt bekommen habe. Und ich folge Frau von Kürti auch mit ihrem Podcast,
Frauenstimmen. Sie hat einen tollen Podcast. Ja.
Den höre ich sehr, sehr gerne. Da hat sie ja immer ganz, ganz interessante Frauen zu Gast, mit denen sie sich austauscht. Und das ist zum Beispiel so jemand, wo haben wir gerade drüber gesprochen, wir hatten vorhin über jemand anderen noch gesprochen, hier deine Poster, die hier hängen, die ich gehört habe und die mir dann nicht so sympathisch war. Und die Ildikó von Kürti finde ich toll. Also ich höre ihr einfach gerne zu und finde es eine ganz sympathische
Witzigerweise
Frau.
Auch eine Rheinländerin, die kommt nämlich aus Aachen.
Ja.
Man meint es gar nicht, weil sie schon so lange in Hamburg lebt. Und, aber ich finde, dieses Rheinische kommt das immer wieder Rheinische bei ihr durch.
Und auch so ein bisschen das Jecke und Karneval und so
kommt
immer
so
ein bisschen durch bei ihr. Ja, die ist echt lustig. Genau, dieses Buch, Es wird Zeit, handelt von Judith. Judith ist fast 50 und ihre Kinder sind jetzt schon groß und die brauchen die Mama eigentlich nicht mehr so und ihre Ehe ist nicht mehr so ganz aufregend und rosig und dann stirbt Judiths Mutter und sie wohnt eben, oder sie lebt in Hamburg und muss dann aber in das Elternhaus, in ihre alte Heimat zurück, weil sie möchte das Haus verkaufen, wo ihre Mutter drin gelebt hat. Und die steht halt jetzt an einer Stelle in ihrem Leben, in der wohl alle Frauen irgendwann stehen, irgendwann wahrscheinlich zwischen 45 und 55, die, wenn sie verheiratet sind oder Kinder haben, Familie haben, Kinder sind groß, brauchen die Mama nicht mehr so sehr und verlassen vielleicht das Nest. Und dann die eigenen Eltern werden gebrechlicher oder sterben, verlassen vielleicht auch das Leben. Und die Frau in den, die mittelalte Frau, wie man so schön sagt, steht
in den besten Jahren.
In den besten Jahren, natürlich. Und in der Heimat trifft die Judith ihre älteste und damals ihre beste Freundin wieder, die nicht weiß, wie lange sie noch leben wird. Und sie trifft auch eine alte Liebe wieder, von der sie noch nicht so genau weiß, ob das überhaupt eine wirkliche Liebe war. Und irgendwie geht das so ein bisschen ums Suchen und Finden und so ein bisschen die Vergangenheit mit der Gegenwart übereinbringen oder vielleicht so ein bisschen das frühere Leben mit dem jetzigen Leben irgendwie so ein bisschen wieder in Verbindung zu bringen. Und was ich so schön finde, ist, dass die Ildikó von Kürti, die hat ja einfach, ihre Kernkompetenz ist ja dieser Wortwitz, den sie hat. Und das ganze Buch ist auch wirklich voller Wortwitz und voller greifbarer Alltagsgeschichten. Aber es geht halt in erster Linie natürlich um Freundschaft, ums Leben, um uns Frauen. Ja. Und ja, wahrscheinlich, weil ich auch in diesem Alter bin, wie diese Judith gerade ist, also hat mich das doch in vielerlei Hinsicht angesprochen.
Und auch wie die Ildikó, die Heldinnen werden auch älter mit ihr, ja, sozusagen. Der Mondscheintarif ist ja auch schon was her.
Absolut,
ja,
genau. Ich habe danach auch noch das andere Buch gelesen. Dann, sie hat ja jetzt gerade ganz aktuell, kommt, glaube ich, eines raus.
Ja, und pass auf, ist das nicht sogar, ich habe das so verstanden, dass was jetzt rauskommt, ich habe nämlich gerade, habe ich jetzt nachgeguckt, das heißt Eine halbe Ewigkeit, das ist, glaube ich, die Fortsetzung von dem Mondscheintarif.
Ja, das habe ich noch nicht genau recherchiert, aber ich habe, ich glaube, ich habe der, ich folge Frau von Kürti auch bei Instagram, und da habe ich nämlich gesehen, wie sie das neue Buch quasi in die Kamera gehalten hat. Und da, ich habe den Text unten drunter nur schnell überflogen. Und da hat sie, glaube ich, geschrieben, wenn man den Mondscheintarif nicht gelesen hat, ist es nicht schlimm. Man kann das neue Buch auch so lesen. Und genau, da habe ich gedacht, aha, okay,
ja,
Bücher haben was miteinander zu tun. Und ja, da bin ich sehr gespannt drauf, weil den Mondscheintarif habe ich gelesen.
Ja.
Und das muss ich jetzt auch lesen. Also dazwischen das Buch, das hieß, glaube ich, Morgen kann kommen, hat mir auch gut gefallen. Hat mich am Anfang etwas verwirrt, weil die Protagonisten da teilweise Namen wechseln. Da war ich dann ganz gaga gewesen. Das macht mich dann immer bekloppt. Ich möchte...
Obwohl sie ja oft so Figuren hat, die auch wiederkehren.
Ja,
ne?
Ja, das stimmt. Aber dieses Es wird Zeit, das hat mir wirklich gut gefallen. Ich fand, es war... ich habe hier ein Zitat aufgeschrieben. Da geht es darum, dass die Kinder nicht mehr da sind oder ausziehen oder groß sind. Und dann schreibt sie... dabei hat mich das nie gestört. Ganz im Gegenteil. Ich habe den Rhythmus gelebt, den mir der Alltag mit Kindern vorgab. Es war wie eine Stützstrumpfhose. Er war wie eine Stützstrumpfhose, die verhindert, dass sich das Blut in den Beinen staut. Mein Lebensfluss blieb in Gang. Ich fühlte mich nie fremdbestimmt. Ich hatte eine Bestimmung. Ich wurde gebraucht. Pünktchen, Pünktchen. Ich habe mich nie beklagt. Und das fand ich irgendwie schön. Weil das bei mir auch... ähnlich ist, meine Kinder vom Alter her so sind, dass die mich eben nicht mehr so sehr brauchen. Und ich merke, dass so diese klassische Alltagsstruktur sich in den letzten Monaten doch sehr verändert hat.
Verändert sich, geht mir auch so.
Es verändert sich ja immer. Also wenn die vom Kindergarten in die Grundschule oder die weiterführende Schule, haben sie länger Unterricht, sie sind selbstständiger, sie fahren überall mit dem Fahrrad alleine hin.
Ja.
Man braucht sie nicht mehr fahren, man ist nicht mehr dabei bei diesen ganzen sportlichen oder Nachmittagsaktivitäten. Aber irgendwie diese Grundstruktur des Familienlebens ist halt eine gewisse Zeit lang da und dann bricht die irgendwann auf. Und das ist schon eine Veränderung im Familienalltag.
Ist eine Veränderung. Ich stelle die auch fest jetzt nach Corona. Es passte natürlich jetzt auch auf das Alter der Kinder. Aber ich habe die auch festgestellt nach Corona. Natürlich sind die dann dadurch auch jetzt wieder mehr, wollen jetzt wieder mehr raus und mehr machen und dann mehr selbstständig machen, was ich jetzt mit deren Alter auch dann deckte, ne, bei euch auch. Und es ist aber auch, ich merke auch, dass ich, hätte ich das jetzt vor 2-3 Jahren, hätte mir das einer gesagt, hätte ich so gedacht, das möchte ich eigentlich gar nicht so, dass sich das verändert. Und jetzt denke ich so, ja, es passt irgendwie auch in meine Entwicklung, dass sich das verändert.
Absolut.
Geht's dir auch so?
Absolut. Ja. Also ich werde hier und da, wenn ich alte Bilder sehe, schon mal ein bisschen, schon melancholisch, muss ich sagen. Aber ich traue dem nicht nach. Mhm. Also es war eine tolle Zeit, es war schön, aber es ist auch total gut, wie es jetzt gerade ist. Ne? Also
ja,
diese,
genau.
Diese Freiheiten, die man immer mehr von Jahr zu Jahr dazu gewinnt und wo man sich quasi nur noch zuruft und sagt, wenn du heute nach Hause kommst, bin ich nicht da.
Ja, genau.
Okay. Das
genau.
Ging halt vor vielen Jahren, war das
nee,
noch
ging undenkbar, das nicht.
Weil die noch zu klein waren.
Ja.
Jetzt ist das kein Problem.
Ja,
sich
ja und es ist ja, also trotzdem, jetzt, die Liebe ist ja da sozusagen,
ja,
das Fundament ist ja da
ja.
Und das ist auch gewachsen, aber ich finde, diese Freiheit, die sich nehmen, kommt automatisch auch bei mir wieder on top, sozusagen.
Ja.
Also die fließt auch an mich zurück.
Ja, absolut. Absolut. Man muss nur dann, finde ich, so dem, jetzt, du arbeitest auch von zu Hause, bei mir ist es ja ähnlich,
genau.
Da auch dann so eine persönliche Struktur so ein bisschen wieder reinbringen, dann wenn, ne, das gab halt
ja, dass man nicht die Zurückgebliebene ist, die dann da rumhängt.
Genau.
Es gab auch alle sind
Zeit,
weg.
Wo ich bis zu einem gewissen Zeitpunkt arbeiten konnte und dann war klar, die kommen nach Hause und dann musste ich fahren oder irgendwas.
Ja,
das
genau,
ist
parat
Jahre
sein.
Her, ne?
Ja,
das brauche ich jetzt halt nicht
mehr.
Ne? Jetzt kann ich mich auch am Nachmittag noch an den Schreibtisch setzen.
Ja, genau. Da muss man sich wieder, aber die Übergänge sind ja so fließend und man selber, finde ich, wurschtelt sich da so rein und fließt dann da auch rein. Interessant, ja. Und diese, das stimmt, da hast du vollkommen recht, also diese Entwicklung, die macht man auch wirklich mit, wenn man so eine Autorin liest wie Ilike von Kürti, weil sie das auch ganz bewusst macht. Also sie ist ja zum Beispiel auch eine, die jetzt ihre grauen Haare rauswachsen lässt oder die dann ungeschminkt in eine Fernsehsendung geht und auch so zu ihrem Alter steht und das auch kommuniziert. Sie hat auch einen sehr, sehr schönen Newsletter. Hast du den auch abonniert?
Ja. Ja.
Der ist auch so schön.
Ja,
da schreibt sie dann auch immer meine Freundinnen, also an die Leserinnen, die den abonniert haben und tauscht so aus, geht euch das auch so und wie ist das denn und schickt doch mal eure Urlaubsbilder und so. Also es ist wirklich wie wenn man mit einer Bekannten korrespondiert und dabei aber so gute Gedanken von ihr bekommt. So ein bisschen wie bei deinem Adventskalender, der gute Gedanken, der guten Gedanken, ne? So, dass man kriegt das dann so mit und trotzdem ist man sich auf eine Art, obwohl wir uns ja jetzt gar nicht kennen, leider, hallo Ilike von Kürti, trotzdem irgendwie nah.
Ja, weil sie auch, die habe ich zumindest das Gefühl, dass sie auch wenig Scheu hat, auch Geschichten zu erzählen, die man vielleicht normalerweise nicht so rausposaunt.
Ja, genau, also, genau.
Wenn sie dann schon mal von ihren Kindern oder von ihren Söhnen erzählt oder von ihrem Mann oder von ihrem Haushalt oder also so Alltagsgeschichten, die wird auch nicht jedes...
nicht so privat, wird sie nicht, genau, aber so persönlich. Ja, ja, genau, genau. Ja. Dass man das irgendwie spürt. Und hatte die nicht kürzlich, das fand ich auch so ein Thriller, hatte die doch irgendwie so eine Geschichte, dass dann in der Presse stand... von irgendeinem so roten Teppich. Ach, da war auch Ilike von Kürti mit ihrem Ehemann sowieso und dann ein tolles Bild irgendwie da, Ehepaar. In, und dann war die das gar nicht.
Ach nein.
Das waren irgendwelche anderen. Dann hat sie denen geschrieben, ach, schön, dass ihr da wart. Ich war nämlich gar nicht da.
Nee,
und dann irgendwie so, ja, in toller Abendgarderobe und was weiß ich. Und dann war sie das gar nicht.
Gar nicht,
ne? Ja, ja, genau. Man kann auch mal andere hin, wohin gehen
genau.
lassen. Ja, genau. Ja, also da lässt sie einen schon so teilhaben, auch so an ihren... Gedanken oder auch an ihren Zweifeln, das finde ich so schön.
Ja, genau.
Das macht sie auch in diesem Frauenstimmen, heißt der Podcast von ihr, den verlinke ich euch nochmal. Da macht sie das auch, dass sie ihrem Zweifel so Ausdruck gibt.
Und da war, hatte ich schon einige Male die Situation gehabt, dass ich das gehört habe und gedacht habe, also ich dachte, du bist so patent. Also,
ja, ja, ja,
das
stimmt.
Dass sie so ihr Leben voll im Griff hat und dass ihr sowas nicht passiert. Mir fällt jetzt kein Beispiel ein. Und sie aber dann wirklich diese Zweifel äußert und da denke ich dann im ersten Moment, denke ich, komisch und im zweiten denke ich, ach, wie nett, wie nahbar. Ne, ist auch nur ein Mensch, hat auch Zweifel oder Sorgen. Ne?
Ja, 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 genau, genau. Ja, also große, große Rundum-Empfehlung von Kürti. Und ich glaube, dieses Eine halbe Ewigkeit, das erscheint jetzt auch um den Podcast-Erscheinungstermin herum. Ich glaube, 4., 6. Dezember so.
Ja.
Da halte ich auch schon die Augen auf,
ja, genau.
Diese Mondscheintarif-Weiterentwicklung. Mal gucken, wie das ist. Bestimmt auch schön. So, jetzt bin ich ganz traurig. Wir haben nur noch ein Buch. Zieh es jetzt in die Länge. Und zwar ist das ein Weihnachtsbuch. Ich habe ja gesagt, ich fange an mit Weihnachten und ich höre auf mit Weihnachten. Und das ist von Jaroslav Rudisch, würde ich mal sagen. Also Rudis mit so einem Akzent oben drüber. Bei Luchterhand erschienen, gebunden, dünnes Buch, Weihnachten in Prag heißt es. Weihnachten in Prag, ich muss nochmal schöner sagen. Weihnachten in Prag.
Ich schenke dazu
musst du nicht schneiden, Max. Oh, jetzt kriege ich hier noch dieses Vanille-Eiscreme 5-Liter-Getränk. Genau. Ihr müsst den wirklich nachmachen. Das findet ihr alles auf dem Blog von der Sabine, von der Biene, waseigenes.com. Und auch den Adventskalender, den kann man da auch schicken. Und man kriegt den aber auch auf Instagram dann halt digital.
Genau, ne? Also der Tischkalender. Ich habe jetzt heute Morgen sind noch drei Bestellungen bei mir eingegangen, tatsächlich am 1.
Jetzt Dezember. Aber zackig.
Als Tischkalender. Ich habe es dann auch sofort eingepackt und zum Briefkasten noch gebracht auf dem Weg hierhin. Aber der ab heute ist der halt jeden Tag auf dem Blog digital zu sehen und bei Instagram.
Aber der ist so schön, den kann man ganzjährig lesen mit so schönen Sprüchen. Und die hast du selber handgelettert, ne?
Genau.
Gehandlettert, wie sagt man das?
Mit der Hand geschrieben.
Geschrieben. Ja.
Genau, ich habe die selbst geschrieben und dann fotografiert.
Sehr schön.
Ja.
Also ich habe jetzt einen, könnt ihr ein bisschen neidisch sein. Ich wäre es auch. Also Jaroslav Rudisch, Luchterhand, Weihnachten in Prag. Wunderschönes, taubenblau-graues Buch. Illustrationen von Jaromir 99, das ist ein Illustrator und Musikerfreund des Autoren. Die kennen sich seit 25 Jahren und haben sich kennengelernt, das steht nämlich hier hinten drin, in dem Lokal zum ausgeschossenen Auge, das gibt es in Prag. Und da, das kommt auch drin vor in diesem Buch. Dieses Buch habe ich gelesen, kürzlich nachts, als ich nicht schlafen konnte. Und ich glaube, dass der Eindruck dieses Buches, wenn man es nachts liest, wenn man nicht schlafen kann, ungleich größer ist.
Ja.
Also es ist eine große Empfehlung von mir, die nicht schlafen können, dann sollen sie dieses Buch lesen, jetzt vor Weihnachten oder um Weihnachten herum. Nee, ich bleibe liegen. Ich habe liegend gelesen. Und ich habe das vor allem deswegen gelesen, das ist auch ein Drumherum-Scharwenzel-Buch, weil der Günther Keil, das ist ein Literaturkritiker und Literaturexperte, der auch einen Podcast hat zusammen mit der Carla Paul, die schon mal hier war, Long Story Short. Genau. Dem folge ich wiederum auch auf Instagram und wir hatten auch schon mal zusammen so eine digitale Lesung bei Lit Love. Also so ein bisschen kennen wir uns und wir würden uns erkennen, wenn wir uns auf der Buchmesse über den Weg laufen. Ich mag sehr gerne seine Posts, was er so schreibt, manchmal drumherum, auch um die Bücher drumherum. Und der hatte gepostet Weihnachten in Prag. Und bei Günther Keil weiß ich bei einigen Sachen ziemlich sicher, dass mir die auch gefallen, wenn ihm die gefallen. Dazu gehört zum Beispiel alles von Judith Herrmann, von der habe ich euch noch nichts vorgestellt, werde ich aber nochmal nachholen. Die mag er auch sehr. Also wir haben da eine große Verehrung für manche Schriftsteller, die ähnlich sind. Und deswegen, als er das postete und sagte, ihr müsst das unbedingt lesen, es ist ganz zauberhaft, dann wusste ich, ich finde es auch zauberhaft. Was passiert? Es ist eigentlich eine, es sind auch nur 90 Seiten, es ist eigentlich eher eine Erzählung, also ein Kurzroman von einem Hauptprotagonisten, der in Prag am Bahnhof ankommt und seine Freunde sind nicht da, um ihn abzuholen. An Heiligabend, muss man dazu sagen. Und dann geht er durch die Stadt und trifft da verschiedene Leute in Kneipen. Es ist also eigentlich auch so ein, es ist ein Rundgang durch die Stadt, ganz leise. Man hat so das Gefühl, man geht so über knirschenden Schnee und die, ich kann euch nicht mal sagen, ob es schneit. Auf den Bildern sieht man, dass es schneit. Textlich kann ich es jetzt an der Stelle nicht belegen. Aber man hat so das Gefühl, man geht so durch so eine leise Stadt. Heiligabend in Prag kann man sich auch vorstellen, da ist ja gar nicht so viel los. Alle sind irgendwie in den Häusern und geht so von Kneipe zu Kneipe. Es wird recht viel Bier getrunken und er trifft da drei Menschen. Das eine ist der Kafka, heißt der. Und alle nennen den Kafka natürlich nach Kafka, aber so heißt er gar nicht. Und der hat immer so einen leuchtenden Kopf, also man sieht gar nicht so richtig sein Gesicht, sondern er ist wie so eine Erscheinung und hat so ein Leuchten. Das verstärkt sich auch, wenn er da eine Frau trifft, die er gerne mag, dann wird der noch leuchtender. Es hat also so Anteile vom magischen Realismus, den ich an der Stelle sehr osteuropäisch finde. Ich habe ja auch Slawistik studiert und viel diese russischen Literaten hoch und runter gelesen. Also wer schon mal Gogol gelesen hat und diese Geschichten vom Mantel und von der verschwundenen Nase, guckt einer morgens in den Spiegel, die Nase ist weg, wundert sich gar nicht, so nach dem Motto. Das geht in dem osteuropäischen magischen Realismus, der so ein bisschen anders ist als dieser südamerikanische.
Ja.
Und irgendwie, glaube ich, so ein bisschen mehr so im Leben stehend. Also es wird dann einfach so hingenommen, dass jemand durch die Stadt läuft und hat einen leuchtenden Kopf. Ne? Dann sind auch welche, die dann sagen, oh, du hast ja einen leuchtenden Kopf. Aber es ist für den Erzähler ist es normal, sozusagen. Okay. Ja? Also es ist alles so ein bisschen magisch, mystisch auch, und aber nicht überstrapaziert, sondern wirklich, es ist wie ein Stadtrundgang durch Prag und dann illustriert durch diese wunderschönen Bilder. Also er trifft diesen Kafka, er trifft den König von Prag, heißt der. Der hat so einen riesigen Schlüsselbund und kommt überall rein, hat aber dafür andere Probleme. Und sie treffen auch noch auf eine Witwe aus Milano, aus Mailand, die nach Prag gekommen ist, weil ihr Mann, glaube ich, die Prager Straßenbahn so liebte. Und dann gibt es auch noch so eine Geschichte, dass jedes Jahr zu Heiligabend das Christkind auch in so eine Bierkneipe kommt, da sein Bier trinkt und dann heimlich mit einer Straßenbahn wieder verschwindet. Mhm. Und das ist eigentlich so ein Rundgang, ja, wie so ein Spaziergang durch Prag, und man geht leise mit als Leserin und heftet sich so ein bisschen an die Sohlen dieser Menschen. Es passiert ein bisschen was, aber auch nicht so richtig viel, und das hat so gepasst in meine nächtliche Stimmung. Also ich habe das wirklich so in einem Rutsch durchgelesen und war so ganz beseelt und hatte wirklich gedacht, ich habe jetzt irgendwie eine kleine Reise gemacht.
Ach, wie schön.
Oder wie so ein Tagtraum, wie so ein Nachttraum, ne? Ja. Als wenn man wirklich irgendwie wie Peterchens Mondfahrt da jetzt heimlich unterwegs gewesen wäre. Ich lese euch mal ganz kurz den Anfang, wie das anfängt, nämlich am Bahnhof. Weihnachten in Prag. Das erste Mal im Leben ging ich am Prager Hauptbahnhof verloren. Das erste, aber nicht das letzte Mal. Ich war 6 und es war ein paar Tage vor Weihnachten. Heute bin ich älter, steige aus dem Zug und lasse die Menschen an mir vorbeiströmen. Ich stehe inmitten der hohen Halle aus Glas und Stahl. Heute ist nicht ein paar Tage vor Weihnachten, heute ist Heiligabend. Ich stehe am Bahnsteig. Um mich herum gehen die Menschen aus meinem Zug von Berlin in die Unterführung und aus der Unterführung gehen andere Menschen zu einem anderen Zug nach Wien. Ich glaube, es ist der gleiche Bahnsteig, an dem ich damals verloren ging. Damals war ich zum ersten Mal in Prag, zum ersten Mal in einer großen Stadt, in der Hauptstadt. Ein Tagesausflug mit meinem Vater. Ich stehe da und sehe zwischen all den Menschen meinen Vater, wie er mich sucht. Wie ein Irrer läuft er hin und her, der in der einen Hand ein Pappbecher mit Kofola und in der anderen ein Pappbecher mit Bier. Und er kann mich nicht finden. Meine Mutter weiß bis heute nichts davon. Mein Vater hat es verdrängt. Und dann kommt er an, mit diesen Gedanken kommt er an diesem Hauptbahnhof in Prag und verbringt dann da die Heiligabendnacht in Prag mit drei fremden Menschen und wir gehen als Leser mit und ich bin sehr, sehr gerne mitgegangen und Günther, du hast recht, es ist ein zauberhaftes Buch und es ist ein ganz, ganz schönes Geschenkbuch auch, weil Biene, du siehst es, ist echt schön illustriert, wirklich schön illustriert, es ist eine Gemeinschaftsproduktion und ich finde auch sehr schön, dass die beiden hinten zusammen abgebildet sind, also der Autor und der Illustrator und es ist dadurch wirklich ein sehr, sehr wertiges, von Luchterhand gemachtes Buch geworden.
Total schön. Ich liebe Weihnachtsbücher in der Weihnachtszeit zu lesen. Also die, total. Die so was mit Schnee und mit Weihnachten
ich auch.
Und Winter und so zu tun haben. Da fällt mir auch gerade ein, dieses, das ist jetzt eigentlich ein Kinderbuch, aber ich habe es als Erwachsene gelesen, Das Weihnachtsgeheimnis von Jostein Gaarder. Kennst du das?
Das ist auch sehr schön.
Ja. Unfassbar schön. Das ist ja so wie der Adventskalender.
Ich glaube, das hat jemand, das hatte letztes Jahr die Hanna Beuting, glaube ich, vorgestellt.
Dann brauche ich sie. Also das ist wirklich ganz, ganz toll. Und was mir gerade noch einfällt, weil ich das mit dem Schnee und mit Weihnachten sehe, ich habe den Podcast gehört, da hattest du zu Gast, die war Maike Werkmeister.
Ja.
Die kannte ich bis dato gar nicht. War mir aber auch super sympathisch.
Ist eine Goldmann-Kollegin, ja, genau.
Ganz toll. Mhm. Und da habt ihr auch über ihre Bücher gesprochen und ich habe mir nämlich daraufhin sofort Sterne glitzern auch im Schnee gekauft.
Ja.
Und dann passte das mit dem Lesen aber bei mir nicht. Das ging zeitlich irgendwie alles nicht so. Und dann war plötzlich Januar und dann hatte ich keine Lust mehr auf eine Geschichte, die was mit Weihnachten zu tun hat. Aber das lese ich jetzt gerade aktuell.
Ach ja.
Ich habe das rausgeholt und angefangen zu lesen. Und das finde ich auch total schön. Was geht eben auch, ne, es ist kalt, es ist Winter, es schneit.
Ja, und, genau. Und das ist nämlich auch quasi Band 2 oder die Weihnachtsausgabe von ihrem ersten Roman ist das.
Okay.
Das gehört zusammen. Also das, ihr erster Roman bei Goldmann war ein Bestseller, der heißt Sterne funkeln nur im Dunkeln, Sterne glitzern nur im Dunkeln. Das ist, glaube ich, der erste. Die haben so ähnliche Titel. Maike, verzeih es mir, dass ich das jetzt nicht parat habe. Und dieser Weihnachtsroman, das sind die gleichen Figuren aus dem ersten.
Verstehe.
Du wirst es also finden, dann erkennt man die auch wieder. Und das haben natürlich sehr viele gelesen, waren Bestseller. Und da war ich übrigens, Stichwort Köln, letzte Woche vor zwei Wochen in Köln auf einer Kneipenlesung. Da hatte doch tatsächlich eine sehr, sehr gute Freundin von der Maike, die fast es nicht geschafft hätte, da hinzukommen, weil die Bahn an dem Tag nicht fuhr oder da irgendwie Generalstreik, was weiß ich, was hatte. Entfall, sagen meine Kinder immer in der Schule. Entfall. Also da war auch bei der Bahn war auch Entfall. Und dann irgendwie hat es dann doch geschafft, noch da hinzukommen. Und abends war diese Kneipenlesung und da sang ein Kölner Chor, der heißt Art und Weise und singt auch, wer also die Leute, die in Köln und Umgebung zuhören, ich würde total gern hingehen, aber ich schaffe es nicht. Der singt vom Kölner Dom auch mehrmals.
Ah,
und schreib das mal auf. Ich war zu Tränen gerührt, so toll haben die gesungen. Vom Kölner Dom und im Januar, Februar haben die auch zwei Auftritte im Senftöpfchen. Das ist so ein ganz berühmtes, Kabarett-Theater. Genau.
Direkt hinterm Dom.
Genau, direkt hinterm Dom. Das singen die auch Art und Weise. Und die haben dann dazu gesungen und die Freundin hat die Maike interviewt bei dieser Lesung und man konnte auch wie bei Inas Nacht dann so Kärtchen schreiben und Fragen draufstellen. Also es war ein legendärer Abend. Es war wirklich ganz, ganz toll. Ich hoffe, die Eva macht noch mehr Kneipenlesungen da. Es war wirklich toll. Ich war ganz beseelt und dachte, das gibt es auch nur in Köln. Es war wirklich so, dass die haben auch so kölsche Lieder gesungen und Maike kommt aus Hamburg, also die hatte da gar nichts so mit zu tun, aber es hat so gepasst.
Es passte so gut. Schön.
Ja, es hat sich alles so gefügt und ich habe das auch gar nicht gewusst, dass das mit Musik sein würde und so. Es hat sich alles so gefügt und ich bin ganz beseelt dann nachts um 12 nach Hause gedüttelt wieder und wirklich toll. Also so viel dazu.
Danke für den Tipp.
Hängt doch alles irgendwie, alles hängt mit allem zusammen.
Auf jeden Fall.
Genau. Und mir ist nämlich jetzt auch aufgefallen hier zu diesem Jaroslav Rudisch, dass ich von dem auch noch andere Bücher liegen habe und die noch nicht gelesen habe und gar nicht den Bezug hergestellt habe. Und dann habe ich hinten Reklame drin gesehen, dachte so, hä, das hast du doch auch. Kommt dir doch irgendwie bekannt vor, das Cover kennst du doch. Also das muss ich jetzt alles nochmal ausgraben. Vielleicht muss man auch zu Weihnachten nochmal seine eigenen Stapel durchgucken. Einfach muss ich selber wieder einpacken.
Das glaube ich auch. Ich habe bestimmt auch ein paar ungelesene Exemplare bei mir im Bücherschrank.
Wahnsinn. Ja. Genau, und es gibt ja auch dieses japanische Wort, was ich mir nie merken kann, für die ungelesenen Bücherstapel vorm Bett.
Ich kenne
so ähnlich wie Sudoku, so ähnlich heißt es auch.
Sub. Stapel ungelesener Bücher, das kenne ich.
Ja, ja, und da gibt es ein japanisches Wort dafür.
Gibt's dafür?
Ja,
das habe ich noch nie gehört.
Genau, also die liegen bei mir auch rum, diese Stapel. Ich packe mir dann selber noch was ein. Lasst ihr euch schöne Bücher schenken.
Auf jeden Fall.
Auf jeden Fall und verschenkt schöne Bücher. Das finde ich, man hat auch dann gar nicht so einen Stress, wenn man in die Buchhandlung seines Vertrauens geht und da einfach 3, 5, 10 Titel abgibt, so viele Leute, wie man beschenken will. Und die packen es ja sogar noch ein für euch. Das ist doch eigentlich das stressfreiste Weihnachtsshopping.
Ich schenke unglaublich gerne Bücher.
Ja, ich auch. Und man hat ja wirklich um Weihnachten herum auch die Zeit, dann da reinzugucken. Ja, was soll ich sagen? Das Jahr ist rum, fast. Das Podcast-Jahr ist jedenfalls rum mit euch. Vielen Dank, dass ihr alle so zahlreich zuhört. Ich bin manchmal ganz verrückt irgendwie vor Glück, wenn ich das höre und wenn ihr mich darauf ansprecht und dass ihr das so gerne mögt. Und ja, teilt das weiter, auch auf euren Wegen, gebt es den anderen Leuten weiter, weil das ist natürlich, davon lebt ja das Ganze hier, dass viele Leute auch konsumieren, sich daran erfreuen und dann auch wieder Bücher kaufen. Ich werde im neuen Jahr auch wieder Bücherabende machen. Das hat sich jetzt auch ganz gut etabliert. Da freue ich mich auch sehr. Dann hat man den Kontakt zu den Leserinnen und zu den Leuten, die auch gerne sich mit Büchern beschäftigen.
Oh, das ist auch so schön. Nach Köln und machst mal eine Lese.
Unbedingt. Total gerne.
Lade ich nach Hürth ein. Dann
total gerne. Und nächstes Jahr habe ich nämlich noch mehr Gelegenheiten. Ich habe nämlich, haltet euch fest, tatsächlich 3 Titel. An dem einen schreibe ich noch, aber 2 sind schon fertig und im Druck. Das eine ist ist ein erzählendes Sachbuch von mir. Das ist ein sehr, sehr persönliches Buch aus 75 einzelnen Essays. Das erscheint im Januar, 17. Januar. Also es gibt auch Leben nach Weihnachten. Und das heißt, das Glück wartet gleich um die Ecke. Ist also ein Sachbuch. Und im März erscheint dann schon unser nächster Duo-Roman, Sommerglück auf Sylt mit der Steffi.
Schön. Ja, das genau. Das habe ich auch so gerne gelesen. Das war auch so ein Wohlfühlbuch. Ich liebe solche Bücher. Ich brauche zwischendurch solche Bücher, die mich zum Schmunzeln,
wo es einmal
zum
gut
Lachen
geht.
Bringen,
ja.
Gut geht. Genau.
Ja, ja, genau.
Genau. Also, um nochmal zurückzukommen auf Lügen über meine
genau.
Mutter, das ist was, das hat mir auch, das habe ich auch gerne gelesen, aber es ist halt einfach ein sehr, das Thema ist heftig. Also das bedrückt einen
ja.
sehr.
Und man kann es nicht immer, man kann nicht in jeder Verfassung jedes Buch. Man muss irgendwie in einer bestimmten Stimmung auch sein.
Zum Thema, ne? Auf der Suche nach dem Trost. Und zwischendurch muss es einfach, da müssen es Geschichten sein, die mich zum Schmunzeln bringen, zum Lachen.
Ja,
ein bisschen,
geht mir auch so.
Die auch vielleicht so ein bisschen erwartbar sind, wo man denkt, ach komm, die kriegen sich doch nachher am Ende.
Ja, ja,
aber
ja.
Das ist so, der Weg dahin ist einfach schön.
Wäre ja auch schlimm, sie würden sich da nicht kriegen. Yeah. Ne?
Furchtbar.
Und das ist einerseits, schreiben dann viele, ach, man konnte es erwarten. Ja, ja, aber stell dir mal vor, man hätte es erwartet und es wäre nicht passiert. Die hätten sich nicht gekriegt.
Dann
wäre aber was los.
Auf den Shitstorm.
Genau. Genau, dann ist aber was los. Also witzigerweise, alle 3 Titel, die ich nächstes Jahr habe, haben alle was mit Glück zu tun. Ich empfinde mich gar nicht als die Glücksapostelin, dass ich da jetzt vorgehe, wie die Reiseführerin mit dem Regenschirm vorneweg. Aber wenn es so ist,
dann
gibt
es
Schlimmeres,
so
als Glück zu verbreiten.
Genau
in diesem
so.
Sinne, bleibt glücklich und frohe Weihnachtstage. Ich bin ganz, ganz dankbar, dass du heute da bist. Und was? Wir trinken jetzt hier noch ein Engelchenlikör.
Ja.
Geht unbedingt, also wirklich große Empfehlung auf waseigenes.com. Da sind tolle Rezepte. Ich habe auch schon einige Kuchen nachgebacken. Ich bin nämlich gar nicht so eine Bäckerin. Und dann denke ich immer, ach, wenn es bei der Biene geklappt hat und die Rezepte sind gelungen und erprobt und alle schreiben, na, habe ich auch schon gemacht, ist toll, dann kann
das
ich das nachbacken.
Das ist so ein bisschen mein Credo. Ich versuche alltagstaugliche, einfache Formen.
Wirklich, das merkt man. Genau,
ja, genau,
genau. Und nähen, was ihr da alles sehen könnt und die Buchempfehlungen ja sowieso. Und dann seht ihr vielleicht auch ein paar Fotos hier von unserem Podcast. Wir stellen das auch wieder alles ein auf Instagram und Facebook und was ihr alles so kennt. Und ja, die Podcast-Kanäle habt ihr sowieso abonniert weiter, gebt's weiter. Kommt gut ins neue Jahr. Seid glücklich und lest schön und ja, eine gute Zeit.
Vielen,
alles Liebe.
Vielen Dank nochmal, dass
danke
ich hier
dir.
Sein durfte, liebe Usch.
Kling,
genau.
Kling, jetzt wird nochmal angestoßen hier mit Omas Gläsern. Macht's gut,
kling.
Frohe Weihnachten.
Frohe
Tschüss.
Weihnachten, genau.